Ist euch auch so warm?
Ja, ein bisschen, ja.
Okay, ja, wir haben heute fast 40 Grad draußen in Köln. Und ich habe mir gedacht, dass ich mit euch ein kaltes Überraschungsquiz machen kann, damit ihr abgekühlt werdet. Seid ihr bereit?
Ja, klingt cool.
Weil ich habe überlegt, heute ist zwar fast 40 Grad draußen, aber es sind auch noch 25 Wochen bis Weihnachten. Und deswegen spielen wir heute Letterboxd-Review-Raten über Weihnachtsfilme oder Winterfilme.
Okay, okay.
Oh nein.
Ich habe drei Reviews mitgebracht und drei Filme. Ja, also drei Reviews pro Film und es wird immer schwerer. Also am Anfang ist es schwer und dann wird es immer leichter. Mhm, und, okay. Ja.
Und was kriegt der Gewinner?
Ja, ein Wassereis haben wir nämlich da. Ja,
ein Wassereis. Dann auch da.
Okay,
ja. Genau. Habe ich natürlich vorbereitet. Ja. Seid ihr ready?
Ja.
Nein.
Okay, der erste Film. Liam schreibt, er hat 4,5 Sterne für diesen Film vergeben.
Kann ich buzzern? Ich kenne Liam.
Du kennst Liam?
Welchen Film er letztens? Nein. Also, wie rufen wir es einfach rein?
Ja.
Okay.
Ja, würde ich sagen. Wenn ihr wisst, dann ruft rein. Liam schreibt, possibly the longest shoe commercial in history. Wahrscheinlich die längste Schuhwerbung der Geschichte.
Schuhwerbung?
Ich weiß es nicht.
Eine Schuhwerbung. Aber eine Werbung beinhaltet ja auch Marken. Also es ist eher nicht so was.
Oder man sieht sau viele Füße.
Also gerade weil man keine Schuhe sieht.
Ich sag Kevin allein zu Hause. Ist falsch.
Ist falsch.
Ja.
Tut mir leid. Jonas ist jetzt geblockt.
Was?
Nein. Ich denke mir jetzt irgendwelche Regeln aus. Nein, ihr dürft weiterraten. Ich kann auch das nächste Zitat vorlesen.
Ja, gerne.
Ja, mach okay. Mal.
Giaba schreibt, auch 4,5 Sterne vergeben, of course, this is Jake Peralta's favorite movie. Natürlich ist das der Lieblingsfilm von Jake Peralta.
Jake Peralta ist Brooklyn Nine-Nine.
Ja,
was ist sein Lieblingsfilm? Ich habe Brooklyn Nine-Nine sehr viel geguckt, aber
ja, ich habe auch vergessen, was so seine Eigenheiten sind.
Ja, ich habe auch viel
vergessen. Er ist lustig.
Vergessen.
Er ist lustig.
Kommt mit seiner Kollegin zusammen.
Ja.
Genau. Was ist sein Lieblingsfilm?
Crazy.
Muppets, die Weihnachtsgeschichte.
Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Leider auch nicht.
Was ist denn Werbung?
Überlegt mal.
Kennen wir den Film?
Natürlich kennen wir den Film.
Ich habe den ganz sicher gesehen.
Ihr habt den beide ganz sicher gesehen. Es ist auch ein Standard-Weihnachtsfilm, würde ich sagen. Ich kann aber auch noch mal das dritte Zitat lesen. Das wisst ihr jetzt.
Ich bin nicht im Weihnachtsmodus.
Du weißt schon, was es ist, ne? Hinter der Kamera.
Das ist kein kaltes Überraschungsquiz. Also, das bringt mich zum Schwitzen.
Ja, das könnte auch sein. Aber wenn ihr jetzt wisst, welcher Film das ist, dann denkt ihr an Weihnachten und dann spürt ihr die kalte Brise um eure Schenkel wehen.
Schuhwerbung, Jake Peraltas Lieblingsfilm.
Also wenn man Brooklyn Nine-Nine Fan ist, dann weiß man das sofort.
Ich hab's gesehen.
Ja.
Ich hab jede Folge gesehen.
Anscheinend nicht gut genug.
Fan.
Ich bin, nee, aber das ist der Beweis für mich, dass ich einfach mega schlecht in diesen Quizzen bin. Mein Hirn funktioniert einfach nicht.
Aber es ist ja auch nur ein Gag. Komm, der dritte.
Das ist vielleicht cool.
Nimm das dritte Zitat. Okay. Bummer Buddy, 5 Sterne hat er vergeben. Er schreibt, Alan Rickman could have taken my Nakatomi Plaza
hostage. Ist es Die Hard? Okay, es ist Die Hard. Warum denn Schuhwerbung?
Stirb langsam. Er trägt gute Schuhe.
Was?
Ja, Jake Peraltas favorite movie ist Die Hard.
Ja.
Na gut.
Ja.
Vielleicht habt ihr mehr Glück beim zweiten Film.
Ich dachte noch beim, okay, was könnten für Weihnachtsfilme drankommen? So mein erster Gedanke war, ja, natürlich Stirb langsam. Warum habe ich es nicht einfach so reingerufen?
Tja, das ist, glaube ich, immer eine gute Idee.
Boah, wäre das ein Flex gewesen, wenn ich das bei Liam einfach direkt reingerufen hätte. Ja, Liam hat Die Hard gesehen.
Das wäre krass gewesen.
Das wäre krass gewesen.
Vor allem, wenn du halt wirklich, manchmal kennt man ja diese Nummer 1 Letterbox-Benutzer, ja, ne, die dann irgendwie die ganze Zeit so Reviews raushauen. Lenny.
Liam sieht man häufig.
Liam sieht man wirklich häufig.
Ja.
Genauso häufig sieht man Zoe Rose Byrand. Die hat nämlich demnächst Film 4,5 Sterne gegeben und geschrieben, this is what happens when we let men have hobbies. Das passiert, wenn wir Männern erlauben, Hobbys zu haben. Ist natürlich schwer am Anfang.
This is what happens when we allow men to have hobbies. Okay. Ist es Men? Nee, das ist kein Weihnachtsfilm.
Versprochen ist versprochen.
Das zweite Zitat?
Kevin allein zu Hause.
Nein.
Okay. Die heiligen drei Könige. Nein. Okay, es ist ja, das ist nicht um die Ecke genug gedacht. Das ist,
Ist auch schwer. Das ist so generell, da war ich ein bisschen fies.
Ich wollte eben noch sagen, das wäre krass gewesen. Ist der Slogan meines Lebens. Aber dann habe ich das Fenster verpasst, um diesen Joke noch zu bringen. Und jetzt ist es in meinem Kopf. Aber jetzt muss ich sagen, weil ich sonst so.
Jetzt ist das so traurig.
Weil sich das sonst in mir aufbaut innerlich und ich gar nicht mehr klar denken kann.
Aber trotzdem Props dafür.
Dankeschön.
Es war lustig. sagte ich mit einem ernsthaften Gesicht. Genau. Die nächste, Aaron oder Aaron schreibt Aaron. 4 Sterne. The spooky Christmas vibes here are truly immaculate. Die gruselige Weihnachtsatmosphäre hier ist einwandfrei.
Okay, Männer haben Hobbys. Das ist es Batman 2? Batman Returns ist ein Weihnachtsfilm, ja.
Ah, okay.
Das ist von Tim Burton. Batman Returns ist ein Weihnachtsfilm.
Nee, leider nicht. Aber trotzdem guter Guess.
Atmosphäre, Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas ist richtig.
Ja, okay. Ja, ich war bei Tim Burton.
Stark. Ich hätte noch gehabt, Lilly hat geschrieben, when Taylor Swift wrote, he's so tall and handsome as hell, he's so bad, but he does it so well, she was actually referring to Jack Skellington.
Ja. Jack viel Spaß dabei, das zu übersetzen jetzt.
Achso, habe ich extra mir aufgeschrieben. Als Taylor Swift geschrieben hat, er ist so groß und gut aussehend, er ist so böse, aber er macht es so gut, hat sie in Wirklichkeit über Jack Skellington geredet.
Schön.
Und was ist sein Hobby?
Sein Hobby ist es, Leute
umzubringen,
ich weiß es nicht mehr. Hätte ich vielleicht mir vorher noch mal überlegen müssen. Wahrscheinlich, ne? Ihr wisst schon. Ja, was macht er denn, ne? Der ist gruselig.
Aber Jonas kann ja gar nicht mehr gewinnen. Das steht doch jetzt 2-0, oder?
Nee, der letzte Film gibt 3 Punkte.
Ach so, hast du
ja. Ja, ist so. Und
dann ja, außerdem ist es ja auch ein gemeinsames Quiz, oder? Wollt ihr immer gegeneinander antreten? Ihr arbeitet doch zusammen.
Okay, dann arbeiten auch. Wir zusammen, Jonas, ja. Das dritte.
Gut.
Aber ich will, 3 Punkte, aber 5, ich will ein bisschen mehr gearbeitet haben.
Also ist aber ich steht 1-0, steht 2-0.
Nee, 1-0.
Ich hatte Die Hard.
Nein.
Doch.
Hast du?
Ja.
Oh, wirklich, Jonas?
Ja.
Nein, hat er nicht.
Ich bin verwirrt. Patrick nickt hinter der Kamera. Okay, sorry.
Ich hab gelogen, Albert hatte das.
Tut mir leid, ich habe irgendwie gedacht, ihr habt das nicht erraten. Und dann habt ihr es gesagt. Aber oh, okay, tut mir leid.
Also beim dritten erst leider sehr peinlicherweise. Aber,
nee, okay, gut, dann 2-0, tut mir leid. Die Hitze steigt mir zu Kopf. Ja. Wie sieht's mit der Weihnachtsstimmung aus? Kurzer Zwischencheck.
0.
Okay.
100%.
Hört ihr die Jingle Bells?
Boah.
Lilly, 4 Sterne, hat geschrieben, Marriage Story is a lot more intense than I remembered.
Beetlejuice. Marriage
Story. Also, Marriage Story ist der Film von Noah Baumbach mit Adam Driver. Und Marriage Story ist viel intensiver, als ich es in Erinnerung hatte. Welcher Film ist wie Marriage Johansson. Story?
Kerstin, nicht unter der Welt. Die eine gute Rolle in den letzten Jahren.
Ja.
Actually Love.
Was meinst du, Jurassic World? Actually Love.
Nee, Love Actually heißt der, ne?
Ja, nee, das ist einfach Actually Love.
Wow, Jonas. Leider.
Mamma Mia.
Nein. Falsch. Als ob du das jetzt hier okay. Alper überlässt, also, dass er nochmal einen dritten Punkt macht.
Ehepaar.
Ja, wir spielen ja zusammen.
Patrick, hast du es schon hinter der Kamera? Nein, okay, Gott sei Dank, fühle ich mich ein bisschen besser.
Sag Bescheid, wenn ich den.
Also, Marriage Story ist sehr viel intensiver, als ich das in Erinnerung hatte, sagt die. Wie heißt die reviewende Person?
Lilly. Kennst du doch auch, oder?
Kennt man tatsächlich, sieht man häufiger in den. Es gibt diese ja. Letterbox-Fluencer. Ja, ja.
Also, ich sag noch mal kurz, Weihnachtsfilm oder Winterfilm?
Mhm. Oder Winterfilm.
Habe ich so ein wichtiger bisschen, Punkt. Hab ich ein bisschen allgemeiner gefasst.
Ja, wichtiger Punkt.
Weil sonst kennt man ja die 3 Weihnachtsfilme. Ich dachte jetzt auch, ich kann jetzt nicht Die Hard, Nightmare Before Christmas und Kevin allein zu Hause nehmen. Sag ich schon mal.
Mhm.
Kevin allein zu Hause.
Noch ein zweites?
Ja. Nee, Kevin allein zu Hause rate ich.
Ach so, falsch.
Kevin allein in New York.
Nein, auch nicht richtig.
Und es geht um Trump. Marriage Story, intensiver, ich habe keine Ahnung.
Lass uns
okay. Brandon schreibt, 5 Sterne hat er vergeben. Die werden alle so gut bewertet hier.
Mhm.
Ich glaube, jetzt werdet ihr es wissen. Turn it off after 10 minutes. Why would I want to watch a movie about a writer having a productive winter?
Oh, it's Shining.
The Shining.
Ah, okay. Oh. Ja, ja, ja.
Also damit hat Alpha dieses Quiz gewonnen, oder ihr beide, weil ihr seid ja ein Team.
Wir haben zusammen gespielt, Jonas.
Dankeschön,
ja, ja. Okay.
Du hast hier das Weihnachtsquiz getragen und damit frohe Weihnachten und willkommen zu diesem Podcast.
Das konnte auch nur der Weihnachtstürke schaffen.
Der Weihnachtstürke. Weiß Bescheid.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Sollen wir direkt mit Squid Game starten? Ich hätte mega Bock.
Können wir machen.
Ich bin eigentlich, ich weiß gar nicht, wie wir damit anfangen, aber eigentlich bin ich so ein Fan von Squid Game. Ich finde, dafür, dass es so eine krass, weltweit krass gehypte Serie ist, hat mich die erste Staffel trotzdem damals komplett auch gekriegt und mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich fand das Schauspiel fantastisch. Diese gesamte Struktur, das Konzept, dass da diese gesamte, auch diese antikapitalistische Message, die da drin steckt. Also mich hat das alles so komplett gekriegt. Ich fand die Spiele extrem spaßig. Es darum geht es ja, um 456 verarmte Menschen, die auf eine Insel gebracht werden in der Nähe von Südkorea und dort Kinderspiele spielen. Teilweise ganz, ganz harmloses Zeug, aber sterben, wenn sie verlieren. Und am Ende bleibt, also es wird zwischen den Spielen immer wieder abgestimmt, ob weitergespielt wird oder nicht. Aber weil diese Menschen halt wirklich sehr verzweifelt und sehr arm sind und das Preisgeld mit jedem Tod steigt, wird eben doch immer wieder dazu darüber abgestimmt, dass es weitergeht. Bis dann potenziell nur noch einer oder wenige übrig bleiben, um das restliche Preisgeld mit nach Hause zu nehmen und reich zu werden. Und sie werden dabei beobachtet, ja, so Brot- und Spiele-mäßig von ein paar Milliardären, den sogenannten VIPs.
Mhm. Und die haben alle so Tiermasken auf.
Genau.
Ja.
Ja, wir haben ja Gi-Hun begleitet, das ist ja der Protagonist. Und der ist jetzt auch wieder in der dritten Staffel am Start. Jetzt muss man sagen, dass die zweite Staffel und die dritte Staffel eigentlich ein Spiel repräsentieren und in der Mitte gecuttet wurden. Und die zweite Staffel kam ja im Dezember letzten Jahres raus.
Ja. Also eigentlich kann man sagen, dass die dritte Staffel Staffel 2.5 ist. Ja. Das haben wir auch schon im Podcast damals gesagt. Dass, und jetzt auch mit dem Ende von Staffel 3
auf wirkt es
noch mehr so.
Es ist eigentlich eine Staffel.
Es ist eigentlich eine Staffel. Ja. Und zum Beispiel zwischen Staffel 1 und 3 lagen, glaube ich, 4 Jahre insgesamt.
Ja, ja, ja. Also damals hat ja auch der Schöpfer gesagt, sowas wie, dass Staffel 1 zu machen war so schwierig und so herausfordernd, dass er gar nicht erst auf die Idee käme, da irgendwie weiterzumachen.
Wang Dong-yuk heißt er.
Genau, dankeschön. Und dann hat Netflix so ein paar Geldscheine anscheinend herumgewedelt und dann ging es doch. Aber ging es doch? Das ist jetzt die Frage.
Ja.
Ich muss sagen, ich war eigentlich bei Staffel 2, da war ja die allergrößte Kritik, nicht, dass es nicht auch sonst Kritik an der Staffel gegeben hätte, aber die größte Kritik war meiner Meinung nach dieses Entsetzen darüber, dass Staffel 2 wirklich auf diesem Cliffhanger endet. Also wirklich so mittendrin, mitten in die Spiele rein. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die beiden Staffeln zusammenrechnet, das sind 13 Folgen. Also früher in meiner Zeit, in meiner Jugend, als man so 24 Folgen The Walking Dead oder sowas hatte, ich weiß nicht, ob es 24 sind, aber Staffeln waren also sehr viel länger. Mhm. Natürlich auch vom Production Value ein bisschen niedriger und sehr viel mehr Dialoge und sowas.
Hat nicht The Walking Dead wirklich sehr wenig Folgen, die erste Staffel?
Die erste Staffel hat nur so 6 oder 8.
Später dann, aber Supernatural.
Aber generell hast du recht, mit das früher gab es immer noch viel, viel
mehr. Ja, so eine Twin Peaks Staffel oder so eine Akte X Staffel, die hatte nicht nur 6 Folgen.
Ja.
Ja, und mittlerweile, also das sind jetzt 2 Staffeln und haben halt insgesamt auch nur 13 Folgen. Das ist schon gar nicht mal so viel.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass man den Production Value von damals mit heute, dass man das
nicht, kann man nicht vergleichen
kann.
Vor allem, weil also damals.
Das sind eigentlich Filme.
Ja. Damals, genau, damals waren Serien und Filme. Und mittlerweile, also diese Grenze ist halt viel mehr aufgeweicht. Voll. Also, dass es Serien haben mittlerweile einen solchen Production Value, dass sie von Kinofilmen gar nicht mehr zu unterscheiden sind.
Manchmal. Und ich finde, die nähern sich ja auch dramaturgisch mehr so Kinofilmen an, weil die Erzählweise ja auch viel größer ist und viel mehr darauf bedacht, dann so einen Spannungsbogen zu erzählen, der dann vielleicht auch eher in so einem Miniseries-Format abgedeckt ist, wie so bei Tschernobyl oder sowas, was ja auch einfach schon angelegt ist in einer kürzeren, vielleicht dann auch smarteren Form und jetzt nicht dieses, okay, wir haben jetzt 16 Folgen, wo hinter jeder Folge dann die Figur nicht richtig wächst, sondern so ein bisschen wie am Anfang.
Case of the Week.
Genau, Case of the Week-Ding. Ja, und ich finde, Squid Game hatte auch echt so Potenzial in der ersten Staffel. Ich weiß noch, das habe ich damals auch, da war noch Corona, da hat man sich das dann angeguckt, dann gab es diesen ultimativen Hype. Also es war ja dann mitunter die erfolgreichste Netflix-Serie nach Bridgerton. Und ich finde, dann hat man das so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, das Konzept. Und ich habe jetzt zum Beispiel die zweite Staffel auch erst jetzt nachgeholt und habe sie nicht damals im Dezember geguckt, weil ihr meintet, ah, das lohnt sich erst, wenn die dritte Staffel rauskommt und du das an einem Stück schauen kannst und du dann nicht auf diesem Cliffhanger liegen gelassen wirst für so Monate.
Ja. Vor allem, du hast gerade gesagt, die haben so das Konzept ein bisschen aus den Augen verloren. Spätestens dann, als dann Squid Game als echte Gameshow um Geld gespielt wurde.
Eben. Och, das ist so schlimm.
Also das ist wirklich, dass so gegen die Kernbotschaft der Serie geht. Aber ich glaube, da stecke ich schon mitten in der Kritik zu Staffel 3. Sorry, du wolltest noch was sagen, Jonas.
Nee, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass es diese Gameshow gibt oder Ableger von Gameshows, wie zum Beispiel bei Mr. Beast, der so die größte Gameshow aller Zeiten bei Amazon veranstaltet hat, die ja so ähnlich ist, ein ähnliches Konzept hat wie das. Oder halt auch so, dass jetzt hier überall in den Innenstädten Döner-Game so Dönerläden aufmachen mit ja, der gut, Design von Squid Game.
Da bezweifle ich, dass das lizenziert ist.
Wahrscheinlich nicht,
das ist aber so das bezweifle ich stark, dass das
ja, damit zusammenhängt. Aber sondern, dass so diese Botschaft von der Serie einfach so komplett umgekehrt ja, ja. wurde ja. und quasi dieses Antikapitalistische so komplett umgeschwappt ist in das Kapitalistische.
Ja.
Und das ist das komplette Gegenteil.
Auch wenn du dir die Filme und das Zeug von Park Chan-wook anguckst oder von Bong Joon-ho zum Beispiel. Also das ist immer wieder ein Thema in Südkorea und das finde ich halt wahnsinnig spannend an der südkoreanischen Filmkunst.
Ja. Ich würde aber auch argumentieren, dass so dieses, was man jetzt schon vielleicht auch in der Filmbranche und auch so mit der Produktionsweise von Squid Game oder Squid Game als Marke bemerkt hat, also dass so diese Systemkritik verloren geht, das sieht man jetzt auch in der dritten Staffel. Ja,
voll.
Deswegen können wir auch mal reingehen.
Sollen wir, also let's talk about it. Aber gerade für alle, die das vielleicht noch ein Interesse haben daran, das zu gucken. Ich glaube schon, also wir werden schon spoilern und über Staffel 3 sprechen. Ich bin eh der Meinung, Leute sind viel zu empfindlich, was Spoiler angeht. Ich nehme da sehr viel Rücksicht drauf, weil Leute wirklich teilweise gar nicht spoilern. Und ich versuche da immer sehr viel Rücksicht drauf zu nehmen. Aber es gibt ja auch sogar Studien, die besagen, dass Spoiler einem den Filmspaß gar nicht kaputt machen, sondern eher im Gegenteil. Vielleicht auch viel mehr wertschätzen, wie so ein narratives Produkt dann zusammengesetzt ist.
Ja.
Deswegen, also nur weil man die Show nicht gesehen hat, sage ich jetzt nicht, hört euch unseren Talk nicht an. Aber wir werden, für alle, die da, da keinen Bock drauf haben, wir werden schon auch über das Ende der dritten Staffel sprechen.
Ja. Genau.
Gut. Ja,
fangen wir mal an,
ne?
Was sind denn eure Gedanken? Also, wie fandet ihr die zweite Staffel und konntet ihr jetzt am Anfang der dritten Staffel wieder gut reinkommen? Also reinstarten, bei euch ist das jetzt dann auch schon ein paar Monate her.
Ja.
Und hattet ihr Bock drauf?
Ich brauchte das Recap.
Ich habe auch das Recap gebraucht. Ja. Okay. Ich gucke mir immer die Recaps bei Man of Recap an. Der recapt ja wirklich alles. Und er macht das immer sehr detailliert und sehr schnell. Und ich habe nämlich keinen Bock, irgendwie so ein halbstündiges Video anzuschauen. Aber ich war auch direkt wieder drin, weil ich meine, 6 Monate haben wir die Staffel zuletzt gesehen.
Ja,
so vergesslich bin ich dann auch nicht.
Ja. Morgen wirst du aufwachen, auf Man of Recap gehen, auf den Kanal. Und dann steht da Recap, Doppelpunkt, Jonas Ressel?
Jonas Ressel?
Auf dem Thumbnail?
1. Juli
2025. Das ist dein Leben.
Oh.
Das ist, ja. Und dann fragst du dich, woher kennt mich Man of Recap?
Ja.
Ist und dann, nicht diese eine Black Mirror-Folge auch?
Und dann findest du heraus, Man of Recap, das RE ist kein Zufall für Recap.
Von Ressel?
Dann findest du in dem Webarchive den alten Kanal von ihm, Man of Wrestlecap, und dann stellst du fest, es ist dein Vater.
Nein, und Recap, Wrestle, und ich habe eine
Kappe. Du hast eine Kappe an!
Ja.
Ja.
Aber ich bin ein Man.
Ja.
Und wenn du die Kappe umdrehst, ich glaube, dann passiert irgendwas crazy. Und zwar dein alter Ego.
Ja.
Rap.
Hi!
Wrestle.
Absolut. Sehr gut.
Wow.
Jetzt bist du Method Man of WrestleCap.
Nein, ich bin Meth Man.
Ja, ich bin kein Fan von der dritten Staffel. Ich finde die.
geil. Ich liebe diesen Themenwechsel. Du hast einfach so keinen Bock mehr, über Jonas Kappe zu reden.
Ich fand das Gespräch, was wir gerade geführt haben, interessanter als die dritte Staffel. Das stimmt. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Also, ich muss auch sagen, ich war noch einer der. Ich sag das Wort mal falsch, Apologetiker. Apologetik?
Nee, du hast es direkt richtig gesagt.
Mhm. Apologetiker. Von Staffel 2.
Ich glaube auch.
Ich war sehr offen auf, ich habe mich sehr gefreut auf Staffel 3. Das Lustige ist, ich habe noch sowas kritisiert in Staffel 2, wo sind die VIPs? Warum werden die VIPs nicht gezeigt? Und jetzt habe ich Staffel 3 gesehen und denke mir, zum Glück habe ich damals die VIPs nicht gesehen.
Ja.
Staffel 3 hat mein Bild von Staffel 2 jetzt rückwirkend auch noch wirklich deutlich ins Negative gekehrt. Aber das ist nun mal so, wenn man nur eine halbe Geschichte halt veröffentlicht. Mhm. Wenn dann die zweite Hälfte scheiße ist und die erste Hälfte sehr viel aufbaut und das aber nicht genutzt wird, um dann zu einem zufriedenstellenden Ende zu kommen, dann
Star Wars 7.
Ja, zum Beispiel. dann muss ich halt auch meine Meinung von damals über Staffel 2 revidieren und sagen, ja, sorry, das hat halt doch ins Nichts geführt. Ich habe so viele Kritikpunkte, die ich hier aufführen könnte.
Mhm. Ja,
womit fangen wir an?
Also können wir erstmal vielleicht so ein bisschen über, also wir können diese Botschaft, weil das ja auch nochmal eine größere Kritik ist, vielleicht ans Ende stellen und dann jetzt erstmal über so allgemeine Kritik reden. Also bei mir zum Beispiel finde ich, dass teilweise die Handlung für mich gewirkt hat wie so eine Aneinanderreihung an so konstruierten Banalitäten. Also viele Sachen haben so sehr konstruiert gewirkt. Und nicht nur Banalitäten, sondern auch Brutalitäten. Also eigentlich war es die ganze Zeit dieses Abschlachten untereinander. Und so natürlich gab es dann immer so Momente, die dann so so im Drehbuch standen, die passieren müssen, damit man so das Maximum an Qual aus den Figuren rausholt. So die Mutter muss natürlich auf den, also die Mutter muss den Sohn umbringen, bla bla bla. Also so, das, ne, das finde ich war so sehr krass nochmal mehr der Fall als in der zweiten Staffel, wo ich finde, dadurch, dass noch nicht so viele heftige Momente erzeugt werden müssen, weil es noch kein Finale war, haben sie sich zurückgehalten mit diesen konstruierten Drehbuchsituationen.
Ich will direkt daran anknüpfen, weil für mich geht das sogar noch einen Schritt weiter narrativ. Also gerade das erste Spiel, das ging mir gehörig auf den Keks, dieses Versteckspiel, wo die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt werden. Die einen kriegen Messer, die anderen Schlüssel für die Türen. Ja, es sieht cool aus, so insbesondere dieser Sternenhimmel und der Production Value. Aber ich finde, die Contestants zu bewaffnen und aufeinander zu hetzen, geht so komplett gegen den Sinn der Spiele, weil diese Situationen, in denen die Contestants einander abgeschlachtet haben, klar, der Frontman und die Veranstalter haben immer wieder dafür gesorgt, dass diese Situationen entstehen, aber immer clever und subtil und manipulativ und nicht einfach nur, hier, die eine Gruppe kriegt jetzt Messer und tötet die. Genau. Ich finde, das geht so, das ist so extrem plump und am Sinn, bisherigen Sinn der Serie so komplett vorbei und führt diese Spiele, die bisher halt eher da gab es immer diesen Kontrast von der Unschuld und dieses Kinderspiel, aber man hat nie einfach, hier habt ihr Messer, bringt die anderen um. Das war so extrem dämlich,
finde ich. Das kam ja noch mal vor im allerletzten Spiel, wo dann Leute entscheiden mussten,
aber auch im letzten Spiel, dass man da diesen Knopf drücken muss, um das Spiel zu beginnen.
Oh, das ist so plump konstruiert. Beim letzten Mal natürlich nicht der Fall ist und das dann.
Also, das war absolut vorherzusehen, einmal das. Aber auch, das ist ja auch wieder so eine Gesetzmäßigkeit in diesem Spiel, die es vorher einfach nie gab, die nie etabliert wurde, die einfach nur so ein narrativer Kniff ist, um diese Situation am Ende zu erzeugen. Genau. Und das ist zu offensichtlich, zu plump, zu einfach, zu schlecht geschrieben.
Ja, ich finde auch, ich hatte viele Situationen, wo ich mir einfach so die Hand vor den Kopf geschlagen habe, weil ich so war, oh mein Gott, so ja, natürlich passiert das jetzt, dieser dumme Fehler, damit man am Ende nochmal so eine Stand-off hat oder sowas. Oder irgendwas, wo dann eine Figur eine qualvolle Entscheidung treffen muss. Und ich fand, das war für mich dann so, der Tiefgang hat gefehlt, genau diese smarten Spiele, wo ich aber auch sagen muss, die haben so stetig bei mir abgenommen von der, so, weil der Überraschungsfaktor auch irgendwann einfach so weg war, weil das hatte man bei der ersten Staffel noch, dass man dachte, oh, was wird jetzt das nächste Spiel sein? Ja. Und ich finde, diesen Effekt hatte das schon gar nicht mehr auf mich, auch nicht in der zweiten Staffel.
Ich mochte aber dieses in der zweiten Staffel, dieses, wo mehrere Spiele in einem waren, wo die da im Kreis gelaufen sind.
Ja.
Das mochte ich.
Ja, aber es war halt auch nichts mehr Neues. Ne? Das Gleiche hatte ich auch. Das ist halt so ein bisschen dieses Mysterium aus der ersten Staffel ist halt verloren gegangen, weil du schon viel mehr über diese Welt weißt. Und klar, es gibt viele Sachen, über die wir noch gar nichts wissen. Aber du hast halt schon so eine ganz andere Erwartungshaltung. Bei der ersten Staffel war das halt noch komplett was Neues. Ja. Und die zweite Staffel und die dritte Staffel sind dann halt doch, weil es auch um diese Spiele geht, dann doch relativ ähnlich zur ersten Staffel. Gerade auch in der zweiten Staffel mit dem ersten Spiel, was genau das gleiche Spiel
war. Was war nochmal das erste Spiel? Ach so, ja, rotes Licht, grünes Licht.
Genau. Was auch Kinder jetzt auf
Schulhöfe spielen. Ist das so?
Ja, rotes ich habe irgendwas mal gelesen, ja.
Geil. Wow.
Cool.
Zum Thema, was für Auswirkungen die Serie hat und wie die rezipiert wird.
Ja, das ist ja ähnlich wie so ein Findet Nemo, der sich ja eigentlich für Tierschutz und so weiter eigentlich einsetzt und dann aber dafür sorgt,
dass so viele Fische verkauft werden.
Ja, naja.
Traurig, traurige Welt. Ja. Ich finde aber auch, was du eben meintest mit diesem, mit den reichen Weißen, die da hinter dieser Scheibe sitzen, ne?
Diese VIPs.
Oh mein Gott, die das VIPs. Ist, das hat
also,
mich gefuckt.
Das die sind,
oh mein Gott, das
also ich so krass over the top.
Ja.
Wie die darüber diskutieren, bringen wir das Baby jetzt ins Spiel? Oh, wir sind so böse, aber wir wollen, dass das Baby stirbt.
Ich fand, das war wie ein SNL-Sketch. Also diese Szenen und das, was die gesagt haben, es war wirklich Klischee-Handbuch einmal aufgeschlagen, was reiche Menschen, die Menschen hassen, Misanthropen jetzt hier sagen, weil sie echauffieren sich und haben natürlich irgendwie auch noch so komische Scharmützel da mit dieser Frau und den anderen Typen. Ich fand das so teilweise so unangenehm.
Habt ihr das zufällig im Originalton gesehen?
Ich habe das erst im Originalton angefangen, dann habe ich auf Deutsch geswitcht und dann irgendwann auf Englisch, was für mich der beste Weg war, das anzuschauen.
Also das ist sau lustig, weil die sind auch, also auch in der Originalfassung sprechen die halt alle auf Englisch. Und das Englisch, das klingt wie so KI-Slop. Also so AI-Slop. Weil das so over the top geschauspielt ist. Das ist so miserabel gespielt und die reden, haben so seltsame Dialoge und Wörter, die die benutzen und alles so. Das ist wie so ein schlechter deutscher Film, in dem alles so extrem klar ausgedrückt wird. Ja. Ach, Herr Jemine und so weiter. Und das ist so das englische Pendant. Das war ganz, ganz weird.
Ja, das war so, als ob die das halt so im Synchronstudio nachsynchronisiert haben, aber dann vergessen haben, so einen Halt draufzulegen, dass es sich so an die Szene
absolut, anpasst. Absolut, ja, ja, das auch.
Was ich aber auch noch fand bei den VIPs, eine Sache, darauf würde ich auch später noch kommen, was den Schnitt angeht, aber ich finde, die wurden halt auch mal angekündigt, dass die jetzt da sind und dann ist wirklich, kommen die erst so eine ganze Folge später. Ja. Also ich finde, das, will ich später noch zu kommen, was den Schnitt angeht, also so über die ganze Serie hinweg von den verschiedenen Handlungssträngen. Aber generell auch die VIPs, was ich mich gefragt habe, gucken die eigentlich auch irgendwie die ersten Spiele oder wer guckt diese ersten Spiele? Weil die kommen ja immer erst gegen Ende. Ja. Aber wird das dann aufgezeichnet oder ist das dann einfach just for fun? Geht das so ins Nichts rein?
Das stimmt.
Soll das alles nur vorbereiten, dass dieses, das wird auf nicht, dieses Finale? Oder?
Das wird nicht beantwortet.
Ja.
Ja, ja.
Weil
das
eigentlich,
ist doch irgendwie egal.
Eigentlich willst du ja auch, dass die Serie ist. Okay, da kommen wir auch noch zu sprechen. Die Serie ist jetzt eigentlich vorbei.
Ja.
Eigentlich.
Naja, weißt du?
Ja.
Kommen wir gleich zu.
Ja, vielleicht. Ableger. Aber theoretisch, ne, ich meine, die Geschichte von 456 ist vorbei und es ging ja hauptsächlich um ihn.
Ja.
Und es wurde immer noch nicht beantwortet, so ein paar grundlegende Sachen, die jetzt, also ich meine, das mit den VIPs, das war jetzt einfach für mich einfach nur so ein. Just for the show.
Ja, also es geht sogar noch weiter. Wir haben, was ja gerade in Staffel 2, ich fand, das war eigentlich ein cooler Kniff, den Frontman halt da reinzuwerfen und den als Contestant auszugeben. Das war so einer der Elemente, warum ich Staffel 2 seinerzeit mochte.
Ja.
Aber dann kommt er jetzt halt die in den ersten drei Folgen hier nicht vor. Stattdessen wird da so ein irgendein random Handlanger reingeworfen, der dann so für ihn einsteht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl so, haben die den Schauspieler nicht bekommen? Oder was war jetzt das Problem? Hätten die dann nicht einfach einen anderen Typen in der Maske dann dahin stellen können? Aber dann fehlt mir dann auch einfach so dieser Dialog oder, also es muss ja nicht mal ein großer, spektakulärer Showdown sein, aber so ein echter Dialog zwischen Gi-Hun und dem Frontman.
Ja.
Der hat komplett gefehlt.
Und ich fand's auch so schade, dass dieser Konflikt von dem Frontman und seinem Bruder gerade für die zweite
Staffel Bruder
einfach recycelt wurde. Das war genau das gleiche wie in der ersten
Staffel. Alter, der Bruder, zwei Staffeln lang, ne? Müssen wir uns jetzt angucken,
diese Botschaft,
dass die Tag für Tag auf dieses Schiff gehen und immer wieder die Insel suchen. Dann passiert dieses, dann passiert jenes, dann sterben ganz viele. Und dann kommt er endlich auf dieser Insel und es passiert nichts.
Ja, nichts, genau. Die sehen sich einmal und dann fährt er einmal wieder weg. Und ich fand, das war so frustrierend, weil ich war so, nee, das ist so richtiges lazy, so Plot-Konstruktion, dass er irgendwie die ganze Zeit so Hürden hat, dass er nicht auf die Insel kommt. Und dann natürlich ist dieser Captain dann noch shady. So, das hat man auch irgendwie ab Minute 1 so irgendwie gemerkt, finde ich. Also ich fand, das war so sehr schlecht.
Das war so richtig billiges Spannung erzeugt.
Absolut, ja. Genau wie das ein Knopf. Ja,
ja, und das meinte ich übrigens auch mit den Handlungssträngen, was den Schnitt angeht. Ich finde, der Fokus ist natürlich immer auf den Spielen und ich habe dann zwischendurch immer vergessen, dass das mit dem Boot passiert und da ging es ja auch einfach nicht voran. Ich fand, da gab es überhaupt keine Dynamik.
Absolut.
Ich finde, es war sehr langweilig. Also man hat halt die ganze Zeit gewartet, okay, man kommt jetzt wieder zu der Hauptstoryline und aber dann zu merken, dass wirklich dieser Plotstrang ins Nichts führt, weil dann nichts passiert und es kein, noch nicht mal eine Aussprache oder sowas gibt.
Oder ist, irgendwie so die Überraschung, dass auf jeder dieser Inseln ein Spiel stattfindet oder irgendwie sowas. Irgendeine clevere Idee, die da, das war jetzt nicht, also irgendwas, irgendeine
Meta-Ebene.
Wir gucken uns Folgen lang, also mehrere Folgen lang an, wie die auf diesem Schiff unterwegs
sind. Das hat mich erinnert an Daemon Targaryen in Harrenhal.
Ja,
er steckt einfach fest. Stimmt.
Oder halt, wo das dann gesplittet wird in so einzelne Handlungsstränge. Irgendwie mit dem Drachen, weißt du, so in der Weite.
Ja. Ja. Aber wo wir bei dem Thema Westeros sind, ich finde nämlich, dass Squid Game exakt denselben Fehler macht wie Game of Thrones und wo wir bei den Nebenfiguren sind. Ich hatte nämlich das Gefühl, man versucht, das Publikum zu überraschen, indem man die namhaften Figuren, die man in Staffel 2 etabliert hat, indem man sie opfert. Also so Leute wie Thanos zum Beispiel.
Ja.
Den ich zwar ein bisschen drüber fand, aber doch irgendwie halt zumindest, ne, ich konnte mir den Namen von ihm merken. Ich weiß, was das für eine Figur ist. Und stattdessen hat man dann andere Mitspieler und Nebenfiguren etabliert, deren Namen man aber teilweise nicht mal kennt oder irgendeine Charaktereigenschaft, die man mit denen verbindet.
Und
letzten Endes, bis auf diesen alten Mann, den Nummer 100 war es, glaube ich, hast du dann da halt so eine Gruppe von mysteriösen, schemenhaften Nebenfiguren, die dir alle völlig egal sind.
Ja.
Und dann stirbt einer und dann wird so getan, als wäre das so krass emotional und dramatisch gerade.
Ja, ja.
Wo du denkst, ja, also ich kenne den jetzt halt auch erst seit 7 Minuten.
Mhm. Ja, vor allem in der ersten Staffel hattest du halt das mit der Gruppe um 456, der alte Mann, dann der Pakistani war der, glaube ich. Und der Kumpel noch von 456, da weißt du die Namen auch nicht.
Ja.
Aber wenn die sterben, gerade in diesem einen Spiel, wo sich so Paare bilden müssen, ich fand die Folge, die hat so emotional richtig reingeknallt.
Ja.
Und das war halt hier überhaupt gar nicht der
Fall. Weil die auch teilweise eine Beziehung mit Gi-hun hatten. Und ich finde dadurch, dass Gi-hun ja auch so jetzt in der dritten Staffel so ein bisschen losgelöst war von allen und dann ab einer gewissen Zeit auch sich richtig isoliert hat, war es doch auch nicht mehr so, dass ich irgendwie dachte, okay, ihn jucken keine Menschen mehr, dann juckt mich das auch nicht mehr.
Der sitzt die ganze Zeit nur angekettet da und guckt in der Gegend rum.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen nervig.
Also das David Benioff und D.B. Weiss von Game of Thrones haben mir irgendwann gesagt, die wollten we tried to subvert expectations, also die Erwartungen umkehren. Also mit anderen Worten einfach irgendwelche Twists einbauen, so einfach für ohne Sinn und Zweck. Und dann Leute überraschen. Und ich glaube, genau das hat diese Serie versucht, indem sie halt die namhaften Nebenfiguren, die bedeuten, irgendwie früh gekillt wurden und dann halt irgendwelche Randos dann da am Ende standen. Aber ich finde, das hat halt narrativ irgendwie überhaupt nicht funktioniert.
Ich glaube, viel besser hätte es funktioniert. Also ich fand das voll schade, dass Thanos so früh aus dem Spiel genommen wurde.
Ja.
Weil er halt so ein ernstzunehmender Antagonist innerhalb von den Spielern war.
Ja.
Und dadurch, dass er halt so früh raus war, war für mich auch so die Luft raus. Da war noch sein Handlanger, der auch so ein bisschen crazy war und mit den Drogen auch so ein bisschen. Mhm. Aber der war halt wie
den haben sie dann auch gekillt.
So eine runtergewässerte Version
von
ihm.
Genau, fand ich auch. Er war so ein bisschen wie so ein billiger Abklatsch. Und ich finde auch, dass mit diesem Klischee, dass jemand dann so drogenabhängig ist und dann so verrückt wird.
Nachdem er eine Tablette genommen hat.
Ich finde, das war auch so gar nicht verhältnismäßig.
Überhaupt
nicht. Und ich finde, das war auch
ein bisschen
peinlich. Also wie dann dir da auf so billige Stereotype zurückgegriffen wurde, um dann irgendwie einen Antagonisten noch mit reinzuschreiben. Ich fand, das hat für mich nicht funktioniert.
Voll.
Ich fand auch dann noch einen weiteren Punkt mit einzubringen, dass so die Dialoge auch für mich, also nicht nur bei den, weißt du, bei den reichen, wie heißen die?
VIPs.
VIPs, genau, sondern auch bei den Spielern. Also ich fand, die waren so, haben sich immer oft wiederholt. Jeder hat, bevor er gestorben ist, nochmal gesagt, dass er selber Schuld hat. Also alles war immer so nochmal kopiert und eingefügt. Also der stirbt, der muss einmal sagen, it's my fault, it's my fault. Ja. Und das finde ich auch schon schwierig.
Ich fand eine der lustigsten Szenen, aber so ein Begriff, der sich bei mir ins Hirn gefräst hat, war Lunchbox.
Ja,
also ich bin nicht eure Lunchbox.
Ich bin eigentlich eure Lunchbox und stürzt dich nach unten.
Ich finde aber zum Beispiel, du hast eine Figur in Staffel 2 gehabt, eine Nebenfigur, hier diesen Fake Marine, den du halt aufbauschst, aber er wird dann umgebracht, ohne dass wir seine Backstory in irgendeiner Form wirklich kennenlernen und wird dann einfach abgefrühstückt.
Ja.
Fand ich sehr bedauerlich.
Ich fand noch eine der interessantesten Figuren war diese Transperson.
Definitiv.
Aber die wurde ja auch super schnell aus dem Spiel genommen.
Ja, obwohl, ich fand so super schnell nicht, weil die war ja dann noch bis am Ende dann und hat sich ja dann so ein bisschen auch für das Baby geopfert. Also das fand ich noch so ganz nett.
Aber stellt sich wie so ein Depp einfach in den Türrahmen.
Ja, das war wieder dumm. Und,
ja.
Das stimmt. Also ich finde, wenigstens hat sie aber lange genug überlebt, dass man so ein bisschen dachte, okay, ihr Tod hat irgendwie gemattert. Also es hatte irgendwie Gewicht. Weil ich finde halt sonst, dass viele, und das wiederholt sich jetzt natürlich auch, was ihr schon meintet, aber da, wo sie sagen, dass sie alle Lunchboxen sind, ist die Serie sehr ehrlich, finde ich, weil sie behandelt halt ihre Figuren, als wären sie Kanonenfutter. Also in jeder Folge sterben gesichtslose Menschen und ich finde, dann geht das so voll konträr eigentlich mit der Originalbotschaft der ersten Staffel, weil da zu sagen, ja, Kapitalismus zum Beispiel so tötet Menschen oder so macht dann den menschlichen Körper wertlos, macht jetzt die dritte Staffel einfach so genau dasselbe und behandelt von der Inszenierung her und auch wie Menschenleben mit Menschenleben so gepokert wird, dass man dranbleibt und irgendwie noch mal so einen Cliffhanger am Ende reinschreibt, halt auch, finde ich, entwertet halt einfach so Menschenkörper. Also ich habe das mir irgendwann, habe ich so gedacht, boah, ich kann das gar nicht mehr mir angucken, weil die ganze Zeit so sinnlose Tode passieren, die für mich nichts auslösen. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es spannend, weil das war eine der wenigen Stärken, die ich so für mich an der Serie, also an der Staffel ausgemacht habe, weil ich doch dann so Teile der Botschaft mochte, wie abgrundtief böse so manche Figuren werden, wenn es um Geld geht, so mit der Botschaft, egal wie unfair das Spiel gerade ist oder dass wir ein Baby als zum Mitspieler machen und so weiter, dass die Milliardäre am Ende entscheiden. Und ich mag es eigentlich, wie so schonungslos das Ende ist, weil gerade auch der Frontman ja davon kommt und dass die Spiele eigentlich weitergespielt werden. Bin aber sonst auch tatsächlich komplett bei dir, weil es eben gegen das geht, was insbesondere Staffel 1 eigentlich etabliert hat. Ja. Also gerade so Sachen wie, dass Gi-Hun dann gefesselt wird und nicht abstimmen darf, weil er halt mit einer Handschelle da ins Bett gefesselt ist. Ich finde, die Staffel hintergeht sich da selbst, weil also genau darum geht's ja, dass diese Individuen freiwillig entscheiden, dieses Spiel weiterzuspielen. Das führst du halt völlig ad absurdum, wenn du sagst, ja, das Baby, das ist jetzt Mitspieler, das darf jetzt nicht abstimmen. Oder Gi-Hun, stimmst du ab? Oh, ups, du bist ja ins Bett gefesselt. Mhm. Ja, Pech gehabt. Und das macht, finde ich, diese Idee von Squid Game, dass Menschen sich aufgrund des Systems und aufgrund der Umstände, die sich freiwillig in diese lebensgefährlichen, schrecklichen, bewusst in diese Situation begeben, dass das eben freiwillig ist und dass der Mensch dazu getrieben wird, wenn du Leute einfach zwingst, indem du sie fesselst, sie nicht abstimmen lässt, indem du der einen Gruppe Messer gibst und der anderen Schlüssel, da machst du diese clevere Botschaft aus Staffel 1, machst du dann einfach kaputt, finde ich.
Ja, ich würde auch dir zustimmen. Ich finde, das war angelegt in der Serie, aber irgendwann hat es halt sich so entwickelt zu so einer, also das passiert voll oft, finde ich, bei so dieser so ein bisschen Kapitalismuskritik von der Stange, dass man ja irgendwann so die Systemkritik aus den Augen verliert, sondern geht es irgendwann nur darum, es gibt gute Menschen und böse Menschen und manche Menschen haben halt die Schuld. Und es geht dann schon immer darum, wer trägt die Schuld. Und ich finde, darum geht es ja nicht, sondern man sollte sich ja an einer Systemkritik abarbeiten. Und ich finde, das hat die Serie halt gar nicht gemacht. Und irgendwie, also ne, in Staffel 1 schon, aber die Entscheidungsfreiheit war dann jetzt in der dritten Staffel, die Entscheidungsfreiheit im Kapitalismus ist ja eine Illusion. Also darum geht es ja auch. Also manche Menschen kriegen einfach dann zugeteilt, du bist, hast ein Messer in der Hand, du hast halt mehr Mittel und die anderen kriegen halt irgendwie den Schlüssel. Also das war ja eine ganz gute Metapher, fand ich. Aber am Ende ging es dann doch nur darum, wer gut ist und wer schlecht. Und ich finde, in so einem gekünstelten Szenario kannst du auch keine also so Botschaft rausziehen von der Natur des Menschen. Und ich finde, das regt mich immer so auf, wenn so Serien dann so, oh, ist der Mensch gut oder schlecht? Und das kannst du in so einem Szenario einfach nicht entwickeln. Also du kannst dann nicht irgendwie was thematisieren, wo du halt Menschen dazu treibst, sich gegenseitig abzuschlachten und dann am Ende zu sagen, oh, der Mensch ist ja wirklich echt, der Mensch ist ja wirklich böse im Innern. Wenn ich in so einen Raum gesteckt werde mit einem Messer und sage, ich töte dich, wenn du nicht die andere Person killst, dann würde das ja jeder so tun. Also das ist ja...
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
Ja, ich fand es sehr platt und ich muss sagen, mir hat da echt der Biss gefehlt.
Hops, glaube ich.
Ja, und ich muss sagen, mir hat da auch dann wirklich diese Tiefgründigkeit. Ich muss sagen, die erste Staffel war kein Manifest, aber trotzdem hat das verstanden, worum es ging. Und es war so eine ganz gute Idee, die mich dann doch auch so durch die Staffel gebracht hat. Und hier, wenn man wirklich überlegt, was die Serie sagen will, ist es dann auch ein billiges Mittel von Empathieerzeugung, wenn man dann ein Baby noch mit reinschreibt, was dann am Ende auf jeden Fall überleben soll.
Das auch furchtbar aussieht mit CGI.
Oh ja,
ehrlich, es tut mir leid, ich will es mal sagen. Also so tief im Uncanny Valley.
Zeig einmal dieses schlimme Baby. Aber das wird ja so oft auch an Einstellungen gezeigt. Oder dieser Hund dann auch noch.
Aber
es ist eine der größten Netflix-Serien überhaupt. Das kannst du nicht bringen.
Ja, ich habe mich auch echt gefragt, ob die kein Geld mehr hatten.
Ich finde aber auch, also fernab von all der ideologischen Kritik, die ich teilen würde, wo ich dir wirklich in jedem Punkt zustimme, ich finde das auch. Diese Serie, selbst wenn man das irgendwie ganz anders sieht aus persönlichen Einstellungen und so weiter, ist völlig legitim. Können wir gerne drüber diskutieren. Aber ich finde, dass es auch narrativ nicht funktioniert. Also, weil du hast beispielsweise in Staffel 1 den Moment, in dem der Frontman Gi-Hun erlauben will, aufs Geld zu verzichten. Das ist ja eigentlich gesetzt. Also Gi-Hun will irgendwie aufgeben und aufs Geld verzichten, dann teilen die sich das und dann ist alles okay. Das wäre auch hier möglich gewesen am Ende. Aber es wirkt, als hätte die Serie selbst vergessen, was sie da am Ende von Staffel 1 erzählt hat. Und das ist irgendwie, das geht nicht zusammen. Das ist narrativ, funktioniert das nicht. Genauso, dass du einfach nur noch Spannung erzeugst mit diesen Abstimmungen. Das ist ständig Abstimmung nach Abstimmung nach Abstimmung. Und das wird dann auch einfach wahnsinnig repetitiv.
Das ist wie selbst wie eine Reality-Show, wo du am Ende der Woche wartest, wer wird dann am Ende rausfliegen irgendwie.
Ja.
Und ich finde auch dadurch, dass ja Gi-Hun, der ja so unser moralischer Kompass sein soll, irgendwie die Hälfte der Staffel auch damit verbracht hat, dann doch auch nach Rache zu sinnen. Ich finde, das war auch wieder sowas, da ging sowas verloren von so einer Grundidee, so was für eine Figur er ist. Ja. Und ich finde dann am Ende habe ich so Squid Game gar nicht mehr so wiedererkannt. Ich dachte so, boah, okay, ich musste mich durch die letzten paar Folgen wirklich durchschleppen Und das Ende war mir dann auch leider, also dass sie am Ende nochmal versucht haben, ne, diesen Hoffnungsschimmer symbolisch dann durch dieses Kind, was überlebt. Das weiß ich nicht. Ich finde, Children of Men hat es am besten gemacht und danach war es alle immer so ein bisschen, okay, weiß ich jetzt nicht.
Ich finde, der größte Jumpscare in dieser gesamten Serie ist, wenn man Kate Blanchett sieht.
Das
ist der größte Jumpscare ever.
Ja, da können wir jetzt auch noch drüber reden.
Weil lass uns über das Ende sprechen. Ja. Ich finde, das ist das Schlimmste an dieser gesamten Staffel. Weil ich weiß nicht, ob das noch als Gerücht durchgeht oder ob das schon bestätigt ist, dass David Fincher aktuell an einer US-amerikanischen Fincher arbeitet an einem US-amerikanischen
Squid Game. Kam wirklich aus den Tiefsten deines Innern, Jonas.
Ja. Das war mal einer meiner Lieblingsregisseure. Die letzten Filme von dem waren echt nicht gut. Und jetzt Squid Game US zu machen, das braucht wirklich kein Mensch.
Und vor allem brauchst du diese narrative Wegebnung in dieser dritten Staffel nicht. Also dann mach's halt, Netflix. Dann mach halt, ne, lass doch Squid Game, das südkoreanische Originale Squid Game, einfach in seiner Botschaft so, wie es ist. Und mach's nicht durch dein Bedürfnis, so viele Shows wie nur möglich jetzt aus dem Franchise zu pressen, zu einer Karikatur seiner selbst.
Das ist auch nicht, dass das ein Franchise ist. Das ist so absurd.
Ja, das widerspricht einfach dem kritischen Potenzial.
Absolut. Also, auch wenn wir narrativ ins Detail gehen, wenn sie das jetzt in US-Amerika machen und das Kate Blanchett macht, also klar spielt Kate Blanchett irgendeine Figur, aber warum muss es dieses koreanische Spiel sein? Warum?
Ja, das ist so unrealistisch,
warum,
ne?
Warum sie nicht sagen, dieses Spiel, wo sie Münzen an eine Wand werfen, zum Beispiel, was ich immer wieder in amerikanischen Filmen sehe, oder irgendwie mit Pox oder irgendwie so ein anderes Kinderspiel, Murmeln oder sowas?
Da merkt man aber auch nochmal, dass die Serie wirklich denkt, dass die ZuschauerInnen dumm sind, weil ich glaube, sonst wäre es wahrscheinlich so, da hätte man nicht erkannt, dass sie auch so eine Rekrutiererin ist.
Ja, ja.
Also es muss natürlich dieses Game sein, was wir schon kennen, mit den Briefen da, was die da auf dem Boden
haben. Nee, dass sie das deswegen gemacht haben, ist mir völlig bewusst, aber das kritisiere ich.
Ja,
diese Entscheidung will ich halt absolut kritisieren.
Das hat sich auch wie ein SNL-Sketch angefühlt. Ja. Auch, dass sie sich so zunicken dann so.
Ja. Oh, das war so affig.
Ja. Und vor allem, wenn jetzt Squid Game US rauskommt, was willst du da groß noch Neues erzählen? Was soll da neue Spiele, neue Figuren? Das kennst du ja schon.
Ich meine, die USA sind ja so, ne, ist ja der Vater des Kapitalismus. Ich meine, da könnte man schon noch mal was erzählen, aber nicht so, wie dieses Staffel 3 gemacht hat, weil dann ist es da kein Potenzial, da wirklich eine Aussage zu treffen über irgendwie Ungerechtigkeiten, sondern einfach nur darüber zu erzählen, so, dass manche Menschen böse sind und manche Menschen gut und manche haben halt einfach Glück, wie dieses Baby.
Ja,
das hat Glück.
Aber ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen. Wenn ich so den Diskurs mir angucke zu Squid Game Staffel 3, ich glaube, die Serie wird sehr gehatet. Die kriegt, also ich lese wirklich selten ein gutes Wort darüber. Würdet ihr dieser Kritik komplett zustimmen? Findet ihr sie overhated oder was sagt ihr? Hattet ihr zumindest hin und wieder mal Spaß in dieser Staffel?
Mich hat das halt ganz verloren. Ich muss sagen, ich habe da mich echt durchgeschleppt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mir Staffel 2 ja schon nicht so gut gefallen hat und ich per se erst Interesse hatte an der Serie wegen dieser kapitalismuskritischen Botschaft und das wurde da einfach immer dünner. Ja, deswegen würde ich sagen, ich bin eher Team Hate. Ich finde auch da gerade, weil die Marke Squid Game gar nicht mehr diese, wisst ihr, so diese kleine koreanische, südkoreanische Produktion ist, wo man so sagt, voll cool, dass das erhalten wird in so einem riesigen Netflix-Kosmos.
Das ist eine kleine Indie-Produktion.
Ja, und das ist es eben nicht. Und deswegen finde ich auch, dass es gut ist, dass jetzt ein Abschluss gefunden wurde. Aber würde auch einem kritisch gegenüberstehen, wenn das jetzt ein Sequel, ein Spin-off oder sowas bekommt.
Also ich glaube, es hätte auch mit Netflix funktionieren können. Auch eine Staffel 3 hätte wunderbar funktionieren können. Ich glaube, wenn jetzt Staffel 3 auch für mich irgendwie besser gewesen wäre, dann hätte ich das auch irgendwie viel runder gefunden. Ich habe das Problem, dass ich tief in mir gibt es so eine Stimme, die unbedingt möchte, dass Squid Game Staffel 3 besser ist, als es ist. Also ich habe so, ich mochte Staffel 1 einfach so sehr und mir hat diese Staffel so viel Spaß gemacht und ich finde auch den Schauspieler von Gi-hun, sorry, ich habe den Namen gerade nicht parat.
Lee Jung-jae.
Ich finde, er ist der absolute Lichtblick in The Acolyte, in der Star Wars-Serie.
Ja.
Da hat er auch extra Englisch gelernt in so einem Crashkurs.
Der hat noch einen Film gemacht, da hat er, glaube ich, Regie geführt und hat die Hauptrolle gespielt. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Ich suche den mal kurz raus, der war auch ziemlich gut.
Ja. Und dementsprechend, ich finde, das ist ein riesiger Sympathieträger und so ein toller Schauspieler. Und ich finde, es steckt so viel Talent in dieser Serie. Aber sie wird halt so ein bisschen kaputt gemacht von dem Writing. Und das, also die
Ah ja.
Wie heißt der?
Ich habe gedacht, der heißt The Hunt, aber der heißt nur Hunt. Das ist so ein Spionage-Action-Thriller.
Okay.
Der ist ziemlich cool.
Ja. Ja, es ist, also ich hätte gerne, also ich habe so die, ich wünschte, sie wäre besser.
Aber sie ist. Man kann sich auch andere Sachen von Jung-Jae angucken.
Ich finde halt alles, was ich an der zweiten Staffel positiv war, haben die da halt schon so beendet. So dieses Element fand ich cool an der zweiten Staffel, dass wenn man abstimmt, dass man quasi diesen Button, also dieses, diesen Klett bekommt, was man abgestimmt hat, dass es halt untereinander auch so mehr Spannung gibt, dass man direkt sieht, wer wie abgestimmt hat.
Ja, aber so haben sie subtil die Leute gegeneinander aufgebracht.
Ja, genau.
Und nicht, hier, die eine Gruppe kriegt jetzt ein Messer, tötet euch.
Dann, was du auch gemeint hast mit Player Number One, dass das halt auch der Frontman war, das war auch mega interessant.
Ja.
War halt dann auch am Ende der zweiten Staffel
Finito.
Und Thanos als Antagonist innerhalb der Spieler.
Ja.
Und für mich blieb dann wirklich auch so gar nichts mehr Interessantes oder Positives übrig.
Ja.
Und bin auch so ein bisschen froh, dass es zu Ende ist, aber anscheinend ist es ja nicht zu Ende.
Das ist so bedauerlich.
David Fincher.
Ja. Jonas, soll ich nochmal nachgucken, ob ich. Also ich hatte.
Ich habe gerade nochmal einen Moviepilot-Artikel darüber gesehen. Und also hier steht, es ist noch nichts offiziell bestätigt von Netflix.
Okay.
Aber dass eben es Gerüchte gab von über Finchers Squid Game. Und genau, hier redet man dann auch über den Kate Blanchett-Camp.
Deadline hat geschrieben: David Fincher eyeing new Squid Game Series as next project at Netflix. Also
der soll lieber mal hier Mindhunter weitermachen. Was
aber da gibt es doch jetzt auch die Idee von einem dreiteiligen Film, habe ich auch gesehen.
Ja, und ich habe mich immer noch nicht an The Killer rangetraut, weil ihr alle so.
Ich mag den gar nicht.
Ja,
den
nicht
fand
so
ich auch sehr enttäuschend.
Ja.
Ja.
Ja, aber ich mochte auch Mank überhaupt
mochte
nicht.
Ich halt auch nicht. Ja. Sein letzter richtig guter Film war Gone Girl.
Stimmt.
Boah, stimmt. Und der ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre alt.
Der ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Ja.
Ja, ich muss sagen, die Zeichen stehen nicht gut für einen Fincher Squid Game Ableger. Ich bin ehrlich. Wollen wir dann den.
Guck mal. Was er auf jeden Fall geschafft hat, war The Girl with the Dragon Tattoo von der, was ist das, eine schwedische Serie? Auf jeden Fall eine skandinavische Serie.
Ja,
genau.
Ja.
Die Bücher wurden ja auch verfilmt und mit Noomi Rapace.
Mhm.
Und die waren ja richtig geile Filme. Und David Fincher hat es geschafft, sogar noch das Remake davon, dass das auch ziemlich gut war.
Mhm.
Vielleicht schafft er das hier auch.
Ich finde, wenn es für Netflix ist, dann muss man auch immer mit sich mit Studiobossen anlegen, die wollen, dass sowas dann gemünzt ist auf so Cliffhanger-Folgen und sowas. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch schon schwer, für selbst für einen Regisseur, wenn man da nicht Hoheit hat. Und ich glaube, seriell ist das nochmal schwieriger, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, Guillermo del Toro bist und irgendwie einen Pinocchio-Film bei Netflix machst oder so.
Ja. Sehr schade, wirklich.
Sehr schade.
Ich würde so gern so positiv über Squid Game sprechen, aber es ist leider nicht möglich mit dieser Staffel.
Ich würde auch gerne positiv über Döner Game sprechen, aber ich war enttäuscht.
Wurdest du so von der Konkurrenz bezahlt, gegen so Döner Game zu hetzen?
Ja, genau, von Haus des Döners.
Also, wir werden von nichts davon in irgendeiner Form bezahlt oder.
Nee, gar nicht, eher andersrum.
Aber ist es nicht so skurril auch, dass es die beiden Serien sind? Also ist es so.
Und Lord of Döner gibt's ja auch.
Stimmt, ja, okay. Das konterkariert so ein bisschen mein Argument. Aber ich war so ein bisschen.
Nicht wirklich, dass sie da eine laden.
Ich bin noch dafür, dass es. Das ist eigentlich wirklich. Das sollten wir machen.
Was denn?
Stranger Döners.
Aber die will man da nicht essen, wenn man dann denkt, die sind so Demogorgon infiziert. Also
ich würde nicht zu Stranger Döner.
Stimmt, das ist dann nicht so quasi ein Dönerbrot, sondern so ein Demogorgon. Ding, wo du das rausessen kannst. So eine Demogorgon-Bowl.
Gib Jonas bitte nie Geld für irgendeine Firma. Deine Ideen sind nicht so standfest. Naja.
Ja. Du überlegst gerade auch noch nach Döner-Franchises, die man.
Ja. Die Sopr-Döners.
Die was?
Ja, vergiss es.
Gibt es schon Game of Döner?
Game of Döner.
Gibt's bestimmt
schon. Wens Döner.
Okay, Wens.
Wens Döner finde ich gut.
Das ist echt gut.
Wollen wir dann den Squid Game Deckel zumachen? Den Sack?
Unbedingt.
Okay.
Unbedingt.
Bis zur nächsten Serie.
Wir sehen uns wieder in 3 Jahren oder so. Jonas, ich habe gehört, du hattest ein Edward Berger Wochenende.
Ja, ich hatte ein Edward Berger Wochenende. Ich habe das.
Hast du gemacht?
Ich habe das am. Wir waren zuerst ein bisschen Eis essen, dann waren wir bei
mit
Döner
Edward?
Game, haben wir Döner gegessen.
Mit Edward Berger?
Nee, leider nicht. Ich habe mir aber die beiden letzten Filme von ihm angeschaut, und zwar Konklave und Im Westen nichts Neues, weil ich beide noch nicht gesehen hatte. Konklave, weil der noch relativ aktuell ist.
Relativ, ja.
Den gibt es aber bei Wow, und da hatte ich den da halt gesehen. Und Im Westen nichts Neues, das steht schon sehr lange auf meiner Liste, aber es ist halt Im Westen nichts Neues, da muss man halt in Stimmung dafür sein, um den anzugucken.
Ja.
So einen über 2-stündigen Erste Weltkriegsfilm, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht sehr fröhlich.
Nein.
Und ich habe mir beide Filme angeschaut.
Aber spektakulär dennoch.
Sehr spektakulär. Ja. Beide Filme haben ja auch jeweils Oscars gewonnen. Also Edward Berger ist unser neuer Mann in Hollywood.
Ja.
Ein weiterer Mann in Hollywood.
Ey, komm, Hans Zimmer hat F1 so gecarried, dass, ja.
Wir haben einige Männer in Hollywood.
Ja, Steven Gätjen.
Wann haben wir mal Frauen in Hollywood?
Haben wir. Sandra Hüller.
Stimmt. Sandra Hüller ist der Edward Berger der Frauen.
Okay, sorry, das hast du gesagt.
Ja, nein, ich dachte so gerade. Ich habe Edward Berger mal auf der Bühne gesehen beim Filmpreis. Und das war krass, weil der Regisseur von September 7th oder September 5?
5.
Ach ja, genau, sorry. So viele Zahlen. Hat dann irgendwie ihm den Preis, nee, er hat ihm den Preis übergeben für beste Regie. Und dann hat er irgendwie so ein bisschen geschadet, so, ja, Edward, bleib mal hier in Deutschland, mach nicht so viele Filme in den USA.
Wollt ihr lieber den deutschen Filmpreis statt den Oscar?
Genau, ja, ja.
Sandra Hüller, deutscher Edward Berger.
Ja. Du hast so recht.
Ja, genau, und
das war der nerdigste Joke, den ich je gemacht habe in meinem Leben, glaube ich. Ja. Gruß geht raus,
das ist die
das füttern haben.
Aber wo, wow. Nicht, wenn
hier... Hier, so, hier geht die Retention Rate, so wie viele Leute noch zuhören. Hier ist der Knick gewesen.
Das stimmt.
Da ging es nach unten.
Aber jetzt geht steil wieder bergauf, wenn Jonas uns erzählt, wie er Konklave fand.
Hat einer von euch Konklave gesehen?
Ja.
Ja?
Habe ich gesehen. Damals im Kino.
Damals im Kino. Ich muss sagen, ich war sehr angetan von dem Film. Ich fand das super interessant. Ich weiß nicht, wie authentisch der ist. Da geht es ja um eine Papstwahl. Der Papst ist dort verstorben und Ralph Fiennes spielt quasi eine Figur, ein Kardinal, der, ich weiß nicht mehr den genauen Ausdruck davon, ich bin nicht so tief in der Vatikan-Lore drin.
In der Lore vom Vatikan.
Und der ist quasi dafür hauptverantwortlich, wie die Konklave, also die Papstwahl, stattfindet und organisiert die quasi. Und man sieht quasi so einen Blick hinter die Kulissen von einer Papstwahl.
Spannend.
Und das hat mich stellenweise sehr an Game of Thrones erinnert, weil es da so auch so Intrigen gibt und so in letzter, dann wird der eine Kardinal von dem wird irgendwas gemauschelt, dass der da irgendwas gemacht haben soll.
Okay.
Und das beeinflusst halt auch die Wahl. Und die haben natürlich auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Manchmal aber doch irgendwie, weil teilweise bekommt man doch dann mit, was da draußen passiert und wie das halt alles zusammenspielt. Das alles, weil eigentlich klingt das ja sehr trocken, so wie läuft so eine Papstwahl ab, aber Edward Berger hat es dann schon geschafft, da noch ein bisschen Würze reinzubringen, ein paar Twists reinzubringen. Und ich finde, dass gerade Ralph Fiennes, der auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat, dass der das mehr als verdient gewonnen hat.
Mhm.
Weil das Spannende an seiner Figur ist auch, dass er, das wird von Anfang an klar gemacht, er wird halt zu diesem
Voldemort.
Oberkardinal quasi gemacht.
Mhm.
Aber er hat sowas wie eine Glaubenskrise.
Spannend.
Und in dieser Glaubenskrise soll er soll dafür halt
Er ist Dekan, ne, nennt man das. Ich hab gerade noch
Dekan,
geguckt. Dekan des Kardinalskollegiums.
Ist das wie Harvey Keitel in From Dusk Till Dawn? Ein Mann des Glaubens, der seinen Glauben verloren hat.
Ja, genau. Es kommen aber keine Vampire vor, Spoiler.
Das will ich nicht sehen.
Ja.
Ich finde aber auch, dass das Spannendste am Film war. Also so seine Glaubenskrise und auch dieser eine Dialog oder Monolog, den er hatte mit der Kamera, wo er dann so über seinen Glauben redet.
Ja.
Und das war wirklich die große Stärke des Films und auch Ralph Fiennes. Aber ich muss sagen, dass mir dann das Ende, ich weiß nicht, ohne zu spoilern jetzt, das Ende war mir dann zu aufgesetzt, leider.
Ja, das war schon ein bisschen konstruiert, aber ich fand es irgendwie auch schön.
Ja, es war schön, aber gleichzeitig habe ich
so, auch so ein bisschen unrealistisch.
Ja, leider. Und ich finde dadurch, dass der Film sonst so grounded war, ja, also das wäre so mein Minuspunkt.
Und aber ich finde, dass man schon relativ früh so eine Ahnung hat, wer denn der Papst
ist. Ja.
Das wird schon so ein bisschen gehindert, weil ich schon so, ja, okay, ich glaube, darauf wird es
Papst oder Päpstin? Mist, ich habe... Bin ich fast auf der Spur?
Naja, lass uns schnell das Thema wechseln. Aber du schau den Film mal.
Ja.
Ich glaube auch, das wäre spannend, wie du den findest.
Ich finde es noch spannend, weil es gibt doch diesen deutschen Film, die Päpstin, oder?
Stimmt, da war was.
Da war was.
Ist das nicht so eine RTL-Produktion?
Ich hab nämlich mal einen längeren.
So wie Lasko die Faust
Gottes. Spielt da Sandra Hüller mit, sonst gucke ich
nicht. Ich habe mal einen längeren Artikel gelesen, den ich super spannend fand. Ich weiß auch nicht mehr, wo und wie und wer den geschrieben hat, aber es ging um erfolgreiche deutsche Filme. Und da wurde zum Beispiel auch sehr intensiv über die Wanderhure gesprochen. Die Wanderhure ist ja so ein extremes Phänomen in Deutschland, das so im deutschen Fernsehen so hoch erfolgreich war. Und man hat halt versucht, rauszufinden, was es war. Und es war so super plump, Es war der fucking Titel.
Ja.
Weil der Titel so provokant ist und Leute gesagt haben, oh, die Wanderhure, den Film muss ich sehen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht in dem Film.
Ich erinnere mich nur noch an diese Werbung damals bei RTL. Das wurde ja auch wirklich so bis nach Tibet irgendwie so vermarktet. Ja. Also jedes Mal diese die Wanderhure, Part 1, ja. Part 2 und Part 3, jetzt am Wochenende. Also ich finde den Titel auch ein bisschen...
Aber der Titel, der kickt richtig. Ey, die Wanderhure. Also,
ich weiß nicht, kickt der gut oder kickt der schlecht?
Ey, in einem Artikel, nee, er kickt. Ich will einfach nur sagen, er kickt.
In einem Artikel ging es auch um ein Filmprojekt, das so hart kickt, da guckt selbst Beckham aus der Wäsche. Nämlich
Boom.
Das Jesus-Video.
Das Jesus-Video.
Ich habe schon so oft in diesem Podcast über die Jesus-Jesus-Video gesprochen.
Weißt du, was wir machen müssen?
Wir müssen mal
ein Rewatch machen. Wir müssen ein Deep-Lore-Video über das Jesus-Video.
Oder die Wanderhure, da kriegt ihr bestimmt sowas von viele Klicks.
Ey, lass uns ein Video über das Jesus-Video machen. Das
ist ein
Fernseh-Zweiteiler.
Ne? Den kannst du auf YouTube, glaube ich, komplett anschauen.
Ach, geil, Alter.
Das ist deutsches Action-Kino,
wie es sein sollte. Das ist deutsches Kulturgut, wirklich.
Ja.
Ne? Ich weiß noch, als sie da auf irgendeiner Nazi-Demo die Leute interviewt haben, so, was ist denn für dich deutsche Kultur? Da hätte sie sagen müssen, ey, das Jesus-Video, Alter. Das ist Deutschland.
Glaub, nicht irgendwelche Nazis Feiern so. Oder Feste oder
Deutschland
was?
Deutschland ist das Jesus-Video.
Jesus-Video. Und Lasko, die Faust Gottes.
Das ist nämlich auch so ein Titel, da ging es nämlich auch in einem Artikel darum, Leute fragen sich, das Jesus-Video?
Das ist so hilarious.
Und das ist doch auch hier von dem von meinem Andreas Eschbach, ja.
Du musst dir einfach so wirklich so einen elfjährigen Alper vorstellen, der so in die Fernsehzeitschrift guckt, so in die TV Today oder was auch immer, und dann da so liest, dass Jesus. Moment, was? Das Jesus-Video? Wie kann das denn sein?
Ja.
Tja.
Spoiler, man sieht Jesus auch wirklich auf Video.
Ja.
Oh mein Gott.
Ich hatte ein bisschen Gänsehaut auch.
Ich auch. Ich krieg jedes Mal Gänsehaut, auch. Wenn ich über das Jesus. Das Jesus-Video ist so bei mir auf Platz 1 meiner Lieblingsfilme. Und dann so auf Platz 2 ist In the Lost Lands.
Ja. Stimmt. Auf jeden Fall.
Gut, dass ihr einen Filmkanal habt. Das
ist der beste Filmabend, den man haben kann.
The Witch That Will Not Hang. The Witch That Will Not Hang.
Geht ein Podcast vorbei mit euch beiden, wo ihr das nicht sagt. Boah.
Ja, gibt alle, in denen du nicht dabei bist.
Ja, wollte gerade sagen, werde ich jedes Mal eingeladen, damit ihr über In the Lost Lands reden könnt. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, okay.
Lass mal einen Podcast machen, nur über In the Lost Lands und das Jesus-Video. Boah.
Ja.
Was gucken wir als drittes?
Lasko, die Faust Gottes, hätte ich auch mal wieder Bock.
Den habe ich noch nie gesehen.
Da geht es um so einen Mönch, der so Shaolin-mäßig auch so Fähigkeiten hat.
Er heißt
Lasko. Ich kann mich noch an irgendeinen krassen Fight auf einem fahrenden Zug erinnern.
Und das ist auch ein deutscher Film.
Ja.
Lasko, die Faust
Gottes. Das ist auch ein RTL-Film.
Lasko.
Aber er ist dann sozusagen der Krieger Gottes.
Hier, ich finde nämlich persönlich, wo wir bei geilen Filmtiteln sind, der allergeilste Filmtitel, den ich je in meinem Leben gelesen habe, ist vom zweiten Teil von Crazy Race. Kennt ihr noch Crazy Race?
Mhm.
Du kennst Crazy Race,
ja? Ja, ich habe schon mal gehört.
Das überrascht mich
Nein,
so.
Oh mein Gott.
Oh, Lasko, die Faust Gottes.
Wieso ist er so hot? Bild? Aber
was ist das für ein Körper, Alter?
Ich muss sagen, das ist aber nicht sehr nett als Mönch oder oberkörperfrei. Ist das erlaubt? Weiß ich gar nicht.
Ja, aber guck mal, man sieht ihn zweimal noch mit einer Mönchskutte. Also
so ist er das auch im Hintergrund.
Ja, das ist, der fightet so schnell.
Das ist ja Naruto einfach. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich habe auch, ich habe Quatsch erzählt, das ist eine Serie. Die neue Martial Arts Action Serie.
Also ich weiß
ein bisschen Bock auf Lasko, die Faust Gottes, muss ich sagen.
Ich weiß nicht mehr genau, worum sich Crazy Race dreht. Ich glaube, es geht.
Hier ist noch mehr Bock für dich.
Alter.
Nein, das ist unfassbar.
Müssen wir gucken, Alter. Das müssen wir um den gucken.
Aber Moment, stopp, ich habe noch die bessere Version davon. Oberkörperfrei.
Wow. Er ist der Bruce Lee Deutschlands.
Auf jeden Fall. Und wo wir bei der A-Prominenz Deutschlands sind, es gibt einen Film, in dem wirklich jeder mitspielt, der irgendwie wirklich in Deutschland bekannt ist, von Christian Tramitz über Ingolf Lück, Ottfried Fischer, Dirk Bach, Dolly Buster, Kati Karrenbauer, Barbara Schöneberger. Sie alle spielen mit in Crazy Race. Und ich finde, Crazy Race 2 hat den besten Titel, den ich je gehört habe, weil ich mir direkt dachte, boah, den Film mit Otto, mit Michaela Schaffrath und so weiter, den muss ich sehen, nämlich Crazy Race 2, warum die Mauer wirklich fiel.
Nein.
Oh nein. Aber ich habe ja auch gerade auf dem Wikipedia-Artikel auch was gelesen. Der Zorn des Zaren.
Das ist ein YouTube-Titel. Warum die Mauer wirklich fiel.
Ja. Und dann Crazy Race 3. Sie knacken jedes Schloss.
Ist auch ein nee, das ist
der ist, der ist wieder, wieder total lame. Ne? Ja. Ist aber auch ein anderer Regisseur anscheinend. War Axel Sand, tut mir leid. Oder Drehbuch Philipp Weinges, Günther Knarr. Da, nee, also wirklich, das war gepiekt. Ja. Der Titel hat gepiekt im zweiten Teil.
Sorry, ich muss gerade wieder einen ultrakrassen Schlenker machen.
Gerne.
Die Päpstin gibt es wirklich als Film. Und es gab eine Päpstin Johanna im 9. Jahrhundert.
Shoutout an Johanna.
Die heutige Geschichtswissenschaft geht jedoch davon aus, dass es kein reales historisches Vorbild für Johanna gab. Okay. Also anscheinend
Das heißt, du hast gerade gelogen.
Aber es gibt zwei Filme davon. Es gibt Die Päpstin.
Ja.
Ich habe noch einen gesehen, Moment. Von 1972, da heißt Papst Johanna.
Hm. Spannend. Okay.
Ja.
Alles klar. Schaffst du irgendwie die Überleitung? Willst du noch was zum Westen nichts Neues sagen? Oder?
Ich bin gerade so bei dem Jesus-Video.
Ich auch. Ich denke nur noch.
Du kannst auch noch über das Jesus-Video reden.
Also. Ich hab das Gefühl, du mochtest beide Filme, Im Westen nichts Neues und Konklave.
Ja, ich mochte Konklave aber mehr als Im Westen nichts Neues.
Tatsächlich?
Ja.
Ich mag nämlich Im Westen nichts Neues sehr.
Ich mochte den auch. Ich muss aber noch mal irgendwann das Buch lesen und ich habe noch die eine Verfilmung so ein bisschen im Kopf. Ich mochte Albrecht Schuch und Felix Kammerer sehr in dem Film. Ich fand das gut, dass er sich oft so Zeit genommen hat. Manchmal einfach nur so. Ich liebe es, wenn Filme nicht immer so Dialog an Dialog an Dialog sind, sondern manchmal auch einfach so Montagen sind mit Musik drunter, einfach um die Stimmung aufzufangen, die da gerade so herrscht. Und ich finde, das war in dem Film sehr gut. Aber ich finde, ganz am Ende so hat er ja so alles miteinander zusammengeworfen. Mhm. Das fand ich dann, das ist so. So actionmäßig schon cool, aber es wirkt dann halt so unrealistisch. Und dann bei so einem Stoff wie Im Westen nichts Neues. Ich habe auch schon. Ich mag.
Unrealistisch. Okay.
Ja, wenn dann die Panzer kommen und die Flammenwerfer und dann kommt noch das Gas und dann kommt alles zusammen.
Mhm. Ich finde, es war auch dann am Ende so ein bisschen überladen, finde ich, auch mit dem Schnitt, also wie das immer gewechselt ist zwischen diesen beiden Handlungssträngen. Aber ich fand auch dann, also sehr ich spannend. Mag Im Westen nichts Neues auch sehr, sehr gerne und ich finde, das ist ein großartiger Film, aber ich finde auch, die erste Hälfte war für mich immer, wo das dann mit der Militarisierung und wo der Film auch wirklich so in Fahrt kommt, das finde ich ist auch die bessere Hälfte.
Ich würde halt, ich mag diese Videos, wo so Historiker und Historikerinnen so
zerpflücken.
So zerpflücken und
boah, ich weiß, dass du sowas guckst. So das ist so krass.
History Buffs, richtig geiler Kanal. Der hat einfach so 1,5 Stunden Videos über Master and Commander und so.
Besser als Man of Recap?
Vielleicht. Man sieht nur so eine animierte Figur von ihm. Vielleicht ist es Man of Recap.
Oh mein Gott. Boah, das wäre der größte Twist in der
Menschheit. Wisst ihr auch immer, was Man of Recap anhat?
Was?
Nee.
Ein Shirt?
Also wo drauf steht Man of Recap?
Aber ist das eine animierte Figur oder was?
Nein.
Gar kein echter Mensch?
Nee, Man of Recap ist ein echter Mensch. Aber History Buffs ist eine animierte Figur.
Okay.
Aber Man of Recap hat immer ein T-Shirt an, wo ein Anzug drauf gedruckt ist.
Na, das ist lustig.
Und hat er in vielen Farben.
Den habe ich auch mal gesehen.
Das wollte ich als Kind immer haben. Ein T-Shirt, auf dem ein Smoking aufgedruckt ist.
Ja, kein Alter, Shirt. Do it. Ja. Jetzt, du kannst ja in jeder Farbe einen kaufen.
Ja, aber jetzt so mit, in meinem Alter ist das nicht mehr cool.
Ja. Ey, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl bei dem Film, ich muss noch mal recherchieren, dass das nicht so authentisch wirkt. Und ich habe schon so ein paar Videotitel gesehen, so, was war das? The worst depiction of the First World War I've ever seen oder sowas.
Oh, ich habe das jetzt gerade bei so dem Plakat zu dem neuen Odyssey-Film von Christopher Nolan, der ja in der antiken Griechenland-Community richtig zerpflückt wird.
Yeah.
Weil da so eine Statue drauf ist, die nicht wirkt, als wäre sie aus der Zeit. Und alle sind so, oh mein Gott, wie kann das sein? Und der hat ja gar keine Götter sozusagen defied. Ja.
Odyssey, also, eine Sagenerzählung.
Ja.
Wie im antiken Griechenland schon eine Sagen erzählt.
Aber ich muss sagen, ich habe auch eine Analyse von einzelnen Fotos schon gesehen vom Set und die Kostüme sind schon nicht akkurat.
Ja,
das stimmt schon. Das stimmt schon.
Ja, aber das ist so, wenn Leute. Ich finde, es ist so, wenn sich Leute beschweren bei König Artus Verfilmungen. So von diesem und jenem. Es war schon immer eine Sage. Es war schon immer Fiktion. Schon immer.
Ja, also ich verstehe, dass Leute sich dann auch da sehr krass drauf versteifen können. Und ich würde das jetzt auch nie als Totschlagargument sagen, dass der Film nun schlecht ist. Aber ich finde, ich schätze das immer sehr, wenn Leute sich sehr viel Mühe geben, auch bei so einer historischen Akkuratheit. Nämlich Robert Eggers. Nee. Robert.
Aber auch nicht immer. Ich finde ihn, was das angeht, auch manchmal überhöht.
Ich habe sehr viele Videos auch gesehen und vieles wird echt krass gelobt und so ein paar Sachen dann wie da gekämpft wird oder sowas ist dann so, das ist jetzt nicht so realistisch, das hätten jetzt hier die Leute nicht so gemacht. Aber genau, im Westen nichts Neues. Bei mir ist es halt so, ich habe immer noch den Geschichtsfan in mir und der kämpft manchmal so gegen den Filmfan und deshalb müsst ihr das nicht für voll nehmen, wenn ich jetzt den Film.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, bei Eggers, also bei Nosferatu der Anfang, das ist jetzt ein extrem unbeliebter Take. Ich habe Deutschland nicht gefühlt, ich habe es akzeptiert. Das ist Deutschland. Welche Stadt war das nochmal? Berlin, München? Ich weiß
nicht. Ja, das ist aber ja auch eine fiktive Stadt. Also Wisborg ist eine fiktive Stadt.
Genau, es war fiktional.
Ja, aber das ist ja nochmal was anderes, weil es ist ja auch keine Ja. Also es ist ja auch eine fantastische Geschichte. Es ist eine Vampir-Geschichte.
Aber ähnlich wie bei Odyssee und
aber ich finde bei Odyssee ja nochmal was anderes, weil da geht es ja dann auch um so eine Zeit, die man abbilden möchte. Weil es ist ja auch im antiken Griechenland, die sagen, also die über Homer und so weiter schreiben, die für die war das ja damals in der Vergangenheit. Also sozusagen, das ist ja nochmal, ich finde das nicht dasselbe. Aber ich sehe erkenne das an, dass man offensichtlich nicht sagen kann,
bevor der Film raus ist. Aber
mal abwarten. Solange der so gut wird wie Troja, bin ich zufrieden.
Ich glaube, das schafft der Jonas.
Ich bin bei,
wenn Troja die Messlatte ist.
Ja.
Guck mal, das wird so sein wie bei, hier bei Split.
Ja, danke fürs Anspruch.
Sorry. Wie bei Split. Rauskommt, dass Odyssee tatsächlich das Sequel ist zu Troja.
Aber es werden heute auch noch Video-Essays gemacht über das schlimme Kostümdesign bei Troja. Das finde ich so funny, weil ich habe immer noch eins mit mir immer auf die Timeline gespült. Troja is the worst costume design in the world, weil es halt so krass fantastisch ist.
Wo wir bei dem Thema sind, ich will es nicht komplett derailen, aber mich hat das gerade interessiert. Wenn ihr so, wenn ihr an die letzten Jahre zurückdenkt, habt ihr so einen Film, den ihr so ganz irrational hasst, also wirklich so hasst, wo ihr wirklich euch wütend macht? Ja. Weil ich habe auch so einen.
Ich habe einen.
Was hast du?
Wir haben den zusammen geguckt.
Welchen?
L'Empire.
Oh ja. Oh ja.
The Empire. Oh Gott, dieser französische Kackfilm. Oh Gott,
der ist wirklich furchtbar.
Weil der mich beim Schauen schon aggressiv gemacht hat, weil da auch so Geräusche drin waren, die mich genervt haben.
Wenn Leute französisch reden, meinst
du? Die Idee ist so geil, so eine riesige Sci-Fi-Geschichte in einem französischen Fischerdorf. Die Idee ist so geil.
Sorry.
Xena bringt einfach so 100 Millionen Menschen gegen sich.
Nein, es tut mir leid, es war ein dummer Gag.
Ich habe nicht zugehört.
Ja, besser ist es. Red weiter.
Aber ja, ich stimme zu bei L'Empire. Bei mir ist es der deutsche Film, weil ich deswegen musste ich gerade dran denken und habe innerlich wieder so ein Schäumen gespürt. Spieleabend.
Oh,
deutsche Komödie übers Brettspielen und ein Spieleabend. Ich hasse diesen Film.
Oh, nee. Aber das macht
so
ja
eine Leidenschaft.
Weil du magst ja gern Brettspiele und dann ist so sehr in seinem Metier. Ne?
Ja, ja. Ist auch aus dem Grund, ja.
Dann musst du mal an einem Abend, weil das beides um Abende geht, Spieleabend und Das perfekte Geheimnis schauen.
Oh ja.
Da steht dir was Großartiges.
Das ist, ich finde, da ist so eine Top-Liste in der Luft. So die besten Filme über Abende.
Ja. Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Was hast du an
Hassfilmen? Boah, ich weiß nicht, mir ist jetzt nicht auf Anhieb einer eingefallen, aber den ich auch schon immer, der mich so ein bisschen aufregt. Ich will jetzt nicht sagen, ich hasse ihn, aber der macht mich so irrational, irgendwie so ein bisschen wütend, ist so Napoleon. Ich weiß nicht. Weil ich weiß noch, als ich in dem Film saß und war so, boah. Wieso dieser Mann einfach und irgendwie wie Joaquin Phoenix ihn auch gespielt hat und dann diese Szenen da, wo er irgendwie auch so lächerlich gemacht hat.
Das war eine Sexszene.
Das war alles so scheiße. Irgendwie hat mich das wütend gemacht. Deswegen,
Weil
das
ist Ridley Scott, Napoleon.
Das ist Ridley Scott der britischen Propaganda zum Opfer gefallen.
Ja, genau. Ich glaube auch. Ja. Ihr habt mich verloren, Leute.
Ja. Gut, wie war denn wir haben ja ganz viele Starts der Woche. Let's talk about it.
Starts der Woche? Ich habe deine Stimme noch nie so gehört.
Wir haben ja so Trainer, die müssten eigentlich so langsam mal eingesetzt werden, so langsam mal.
Ja, wir arbeiten nur ein halbes Jahr dran, also ist
ja. Ne?
Das darf man auch nicht
für
sagen.
Für den Podcast. Vielleicht ist das hier jetzt der Anstoß, dass wir das mal reinnehmen.
Starts der Woche.
Ja, schreibt's in die Kommentare.
Eben kam der schon und jetzt kommt der einfach random nochmal.
Starts der Woche.
Ihr cancelt uns, wenn das nicht bald mal stattfindet.
Ja, und jetzt kommt er nochmal.
Starts der Woche.
Und jetzt ist, weil es jetzt dreimal kam, ist es jetzt cool. Jetzt lieben es Leute.
Achso, wird es jetzt schon eingespielt?
Ja, wir haben es jetzt dreimal eingespielt.
Ah, okay.
Ja, egal, in welcher Form das gerade ist.
Lass mal die allererste Version nehmen.
Und für alle, die sagen, oh, das fand ich jetzt nicht so cool, das ist die fucking Synchronstimme von Jon Snow. Also chillt mal.
Nein, von Jon Schnee.
Von Jon Schnee.
Von Jon Schnee.
Ja. Jon Schnee, der Jon Schnee des Jurassic World Universums, ist ja quasi Scarlett Johansson.
Mhm. Ist es nicht Jeff Goldblum?
Es ist Jeff Goldblum, ja. Aber der spielt, glaube ich, in dem neuen Jurassic World Rebirth, der diese Woche in den deutschen Kinos startet, Wiedergeburt, spielt der, glaube ich, gar nicht mit, oder?
Mm-mm.
Aber der Regisseur ist super bekannt.
Gareth Edwards, der hat ja unter anderem Monsters gemacht, seinen Debütfilm, oder auch The Creator, der ja auch in den letzten Jahren seine Runden gemacht hat. Und jetzt
Das ist der kleine Indie-Film Rogue One.
Der Rogue One. Gareth Edwards. Den übergehe ich immer.
Ist quasi der amerikanische Edward Berger.
Ich finde, er hat auf jeden Fall Talent und das hat er bewiesen. Und er hat auf jeden Fall auch ein Händchen für so Monster und das hat ja auch dann gepasst mit Jurassic World Rebirth.
Er ist Brite.
Maris hat da eine Kritik zu gemacht, deswegen verlinken wir das auf jeden Fall. Ich war auch auf der Premiere in Berlin, das war sehr fun. Und ich fand den Film persönlich aber nicht so Bombe, obwohl der auch auf 35mm geshootet ist und auch anders wie die Jurassic World-Teile visuell schöner ist. Und ich finde auch so auf jeden Fall eine Intention hat, irgendwas zu erzählen. Aber ich fand, er war leider ein bisschen zu platt auch. Und die Figuren, die haben nicht so richtig was bekommen, mit denen sie arbeiten konnten. Die waren nicht so ganz ausgeschmückt und das war schade.
Okay, kurze Frage. Ich bin bei Jurassic World sowas von raus. Ich habe den dritten Jurassic World immer noch nicht gesehen, aber auch, weil ich wirklich, ich habe den damals in der PV verpasst, in der Pressevorführung, und dann habe ich immer wieder von allen gehört, wie furchtbar der sein soll. Mhm. Und dann hatte ich halt irgendwie bisher noch nicht das Interesse, den nachzuholen.
Und die ersten zwei haben dich auch noch nicht abgeholt.
Die ersten, ich fand schon die, den zweiten fand ich schon miserabel. Und beim ersten bin ich auch so, ja, kann man mal machen. Ist das jetzt der Start einer neuen Trilogie? Ist es wirklich ein vierter Jurassic World? Was ist das?
Also, wie ich das verstanden habe, soll es jetzt schon so eine Art neue Geschichte sein. Deswegen heißt es ja auch Rebirth. Also, es sind neue Figuren, die etabliert werden. Es spielt auch Jahre nach diesen Ereignissen von dem letzten Teil. Und Dinosaurier teilen sich jetzt die Welt mit den Menschen. Und jetzt ist es aber irgendwie so, dass die Dinos irgendwie auf dem Festland nicht mehr überleben können und dann auch sterben. Also, auf dem in der Welt des Menschen. Das sind auch die wesentlich spannenderen. Nee, ich fand wirklich, das war eigentlich am Anfang spannender als das, was der letztendliche Plot war.
Nee, ich meine, dass die Dinosaurier lame sind, wenn die sterben.
Ach so, die sind lame. Ach so, okay. Ja, oha. nimm das zurück. Nein, aber so am Anfang sehen wir so einen süßen Langhals und dann stirbt er so in der Stadt. Und ich dachte so, boah, das Langhals. Ist so. Langhals. Ja. Okay. Das wäre so.
Das ist so in einem Land von unserer Zeit geprägt.
Ja, tatsächlich. Ich bin
leider nicht. Dinosaurier, oder? Sind die Langhals-Dinosaurier?
Da bin ich überfragt. Also mein Freund ist ja der Dino-Experte und ich war da nur für Gareth Edwards. Also ich war so, ich gehe in diesen Film.
Wo ist David Schwimmer, wenn man ihn braucht? Also der Brontosaurus hat auf jeden Fall einen langen Hals.
Ja, ich habe jetzt drei wichtige Fragen. Die erste Frage ist, Gareth Edwards ist ja dafür bekannt, das hat er ja auch schon bei wie hieß der denn?
The Creator
hast du gemacht, dass er so Guerilla-Filmtage hat, wo der quasi nur irgendwie sich einen Kameramann schnappt und das Team und dann so Sachen filmt irgendwo. Das ist ja auch ein bisschen aus seinem Ursprungswerk heraus, Monsters, der ja quasi nur so gedreht wurde, dass er das halt total befreiend findet. Einfach mal die Kamera mitzunehmen und nicht irgendwie, dass das Set groß aufgebaut wird, sondern die sind ja da nach Thailand, glaube ich, geflogen, haben da einfach an Schauplätzen gedreht. Mhm. Und deshalb sieht das auch so geil aus. Was man über einen Film denkt, ist was anderes. Aber findet das in Jurassic World auch statt, hat das Gefühl? Oder ist das wirklich schon alles so?
Also, da wäre
der spielt nicht in Thailand, der spielt auf Isla Nubla.
Nein, The Creator.
Ach so, das war auch ein Scherz mit Isla.
Okay. Da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß nicht, ob die das bei Jurassic World Rebirth gemacht haben. Ich kann jetzt nur bewerten, wie das für mich im Kinosaal war. Ich fand, es wirkte nicht sehr shaky, sondern es wirkte sehr statisch. Also ich fand auch, dass es eher wirklich so von der Farbgebung her und auch, dass man so gemerkt hat, dass das Bild so ein bisschen so eine Körnung hatte. Also ich finde, da hat sich der Film so unterschieden von den vorherigen Teilen und dass man auch sich Mühe gegeben hat, so ein bisschen dieses 90er-Jahre-Steven-Spielberg-Sommerblockbuster-Gefühl zu erzeugen. Also so, da gibt es dann viele Einstellungen von so untergehender Sonne überm Wasser und irgendwie so dieser Hitze, die sich dann auch so inszenatorisch sehr überträgt. Mhm. Genau, und das fand ich, war die große Stärke des Films. Und der macht auch doch Spaß als Blockbuster, wenn man so ein bisschen das Gehirn abschalten will und so ein Popcorn-Film eben. Leider treten aber die Figuren gar nicht aus so ihren Stereotypen heraus. Also Scarlett Johansson ist so die taffe Frau, die irgendwie so eine emotionale Backstory hat, die aber nicht weiter auserzählt wird. Jonathan Bailey ist eigentlich Sam Neill neu erfunden und hat halt auch ähnliche Lines. Also es geht dann immer darum, dass er unbedingt Dinos liebt, aber den natürlich nicht wehtun will und dann der Rest der Truppe aber schon. Und Mahershala Ali ist leider auch so lost in diesem Film, weil er ist so ein großartiger Schauspieler und ist ja auch zweifacher Oscar-Gewinner. Und der ist so verloren an diesem Film, finde ich, weil er nicht wirklich eine große Rolle hat, sondern so
verschwendet.
Er ist so ein, wird verschwendet. Also er ist so ein Kapitän, der die dann auf die einzelnen Inseln bringt. Ja, und es gibt noch so eine Familie, die dann auch einen einzelnen Handlungsstrang bekommt. Aber Vielleicht lag es auch daran, dass ich den auf Deutsch gesehen habe. Die Gags haben leider bei mir nicht so gezündet. Ja, es ist.
Du musst in The Lost Lands gucken.
Ja. Ich glaube auch.
Das ist, glaube ich, eher dein Ding.
Ja, in OV. Ja.
Genau. Die zweite Sache ist, Marius hat ja nicht nur eine Kritik gemacht, sondern mit Lenny zusammen gestern noch ein Ranking.
Stimmt.
Zu allen Jurassic Park und World Filmen. Solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen, weil die haben auf jeden Fall Ahnung von Jurassic Park und World. Mhm. Und die dritte Frage, beziehungsweise die dritte Frage an euch ist, habt ihr gewusst, dass es auch ein Sequel zu Jurassic World Rebirth geben wird?
Was denn?
Jurassic Solar System Legacy.
Was?
Ja, wir haben Jurassic Park, dann haben wir Jurassic World und dann kommt Jurassic Solar System, und dann kommt Jurassic Milchstraße, Milky Way.
Und dann kommt, Milky Way.
Dann kommt Jurassic.
Ich habe
local Group.
Also es wird hier
aktuell
dann kommt Jurassic Virgo Supercluster.
Es wird hier immer wärmer in diesem Raum, deswegen sollten wir vielleicht mal über die anderen Filmstarts reden und dann.
In meinem engen Familienkreis habe ich gerade einen echt schweren, tragischen Krankheitsfall. Und irgendwie ist das das Schlimmste, was diese Woche passiert ist.
Oh, alles klar.
Ja.
Holt euch das nicht ab, Jurassic Solar.
Jonas. System.
Und dann bevölkern die Dinosaurier das ganze. Das ganze Sonnensystem?
Ich würde gerne so ein Kissen langsam
ja, auf ich glaube auch, das ist gerade schlimmer als Napoleon sich anzuschauen.
Eigentlich habe ich so gelernt, dass so Impro-Regel Nummer 1 ist so Yes and, so Leute animieren weiterzumachen und Ideen weiterentwickeln, aber also das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe in meinem ganzen Leben.
Ich breche das Impro-Prinzip.
Ja, wirklich.
Liebe ich.
Ja, gut. Ja, was startet noch die Woche?
Also, es startet noch der Film Hot Milk, den ich auf jeden Fall sehen will.
Ich auch.
Das ist ein Filmdrama von Rebecca Lenkiewicz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Emma Mackey spielt mit, aus Sex Education kennt man sie, und Fiona Shaw. Petunia Dursley, wir lieben sie, und Vicky Krebs. Und es geht um eine Mutter und ihre Tochter. Und die Mutter leidet an einer seltsamen Krankheit. Und dann ist es Lähmung. So ein Urlaubsfilm, wo sie an die spanische Küste fahren, um ein Heilmittel zu finden. Und
zu so einem Wunderheiler, zu so einem Schamanen.
Genau, und dann auf dem Weg dorthin gibt es dann auch noch eine Affäre, die sich eröffnet für die Tochter. Und ja, es ist ein lesbisches Liebesdrama unter anderem.
Ja.
Und ich finde, das sieht sehr spannend aus.
Die Regisseurin geht auch ultra ab, weil fast zeitgleich, also zumindest jetzt in der Zeit, startet auch der Salzpfad von ihr.
Ist auch eine Romanverfilmung,
ja.
Die mit Jason Isaacs besetzt ist, unter anderem. Da geht es, glaube ich, um ein Pärchen und die haben kein Geld mehr und wandern dann durch Großbritannien. Ich weiß es nicht ganz genau, ich muss es noch anschauen und lesen. Aber es sieht super interessant aus.
Xenia, wer bin ich? Der Salzpfad ist ein Film über jemanden, der sehr viel Fastfood isst und dann Blähungen hat. Deswegen heißt er der Salzpfad. Und der zweite Teil heißt dann der Zuckerguss.
Ich glaube, du Jonas, oder?
Gut.
Die Regisseurin hat aber auch She Said gemacht. Und das Sequel dazu.
Ja. Jetzt versucht er wieder seriös. Nach dem Joke.
He Talks.
Nein, tut mir leid, wir sind sehr gemein zu dir.
He Talks. Ja.
Aber
sie hat She Said gemacht und das Sequel dazu heißt He Talks.
Ich glaube, das ist eher das Prequel, weil ich glaube, She Said, weil He Talked.
Also, das
passt sogar zu der Lore des Films.
Ich kenne die Filme nicht.
She Said ist ja das MeToo-Drama gewesen. Das
Ach ja,
gesehen.
doch, ja.
Fand ich auch relativ spannend. Und
ich glaube,
She Said, nicht Cheesehead.
Cheesehead ist aber auch
Cheesehead
gut.
Cheesehead.
Hilfe.
So ein wichtiger Film.
Sie hat aber auch Ida gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, der soll aber auch großartig sein.
Ja, das stimmt. Ich kenne wohl She Said. Was ich auch kenne, ist dieses.
Sie hat gerade geguckt, als ob die in einer anderen Welt war.
Tut mir leid.
Warst du gerade in der Jurassic Solar System?
Wolltest du noch was über She Said sagen? Tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ich mich auf Hot Milk freue und.
Achso, sorry, habt ihr den Trailer dazu gesehen?
Ja.
Ich finde, das ist einer der besten Trailer, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Der ist großartig.
Finde ich auch.
Ja, also kann man aktuell im Kino schauen. Läuft wahrscheinlich nicht überall, weil es ein etwas kleinerer Film ist. Was aber überall läuft und was von jedem geguckt werden kann, ist unser aktueller Mediathekstipp. Wir haben mal öfter aus der Community auch den Wunsch bekommen, schlag doch mal öfter Sachen aus der Mediathek vor. Und gerade, weil wir ja auch bei Funk sind, freuen sich natürlich auch das Öffentlich-Rechtliche. Wir wurden darauf hingewiesen, dass anlässlich des 90. Geburtstags des Dalai Dalai Lama eine dreiteilige Doku auf den Mediatheken startet, nämlich Dalai Lama, Schicksalsjahre eines Auserwählten. Das klingt jetzt erstmal extrem seicht und so nach klassischer ÖR-Ware.
Ist wie Sisi, Schicksalsjahre einer Kaiserin.
Ich glaube, es kann sein, dass es darauf angespielt ist. Aber ich will da auch kurz mal in die Presse springen dafür, weil ich das auch gesehen habe. Es sind 3 Folgen à 23 Minuten und man lernt doch sehr viel über, also klar über den Dalai Lama, aber auch über die Philosophie selbst, über die tibetische, über den tibetischen Buddhismus, über die spirituelle Arbeit, aber auch über die politische Arbeit des Dalai Lama. Und was ich halt sehr erfrischend finde, ist, dass gleich von Beginn an diese Doku auch sehr kritisch mit ihm umgeht, weil zum Beispiel auch direkt von Anfang an, es gab ja diesen Skandal mit dem Jungen, den er geküsst hat,
ja.
Dem er auch die Zunge ausgestreckt hat in Gesichtsnähe, ich will es jetzt nicht ausführen, aber auch das wird sehr kritisch durchleuchtet in der Doku und das fand ich sehr spannend. Ich finde es auch krass, die haben Kelsang Wangmo gewinnen können für die Doku. Also ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich sie vorher gekannt, aber ich habe das recherchiert und das ist wirklich krass. Das ist die erste und, wenn die Info noch stimmt, die einzige aktuelle Frau, die im tibetischen Buddhismus den so einen Ehrentitel erhalten hat, als Geshe, als Gebildete oder sowas, nachdem sie 17 Jahre lang tibetische Philosophie studiert hat. Und
das krass.
Und das Spannende ist, sie ist eigentlich Rheinländerin und heißt Kerstin Brummen.
Nein.
Ja, das ist mega spannend. Ich finde es aber auch ultra witzig, dass man dann aber, dass man sie halt so als Expertin hat, die hat immer wieder was dazu sagt und dann aber auch zwischengeschnitten wird mit zu Mr. Wissen to Go und Curse, dem Rapper. Der anscheinend im Buddhismus bewandert ist.
Ja.
Ich habe die Doku noch nicht komplett gesehen, aber das ist auch relativ schnell geguckt, weil die 3 Folgen auch nur 23 Minuten ungefähr lang sind. Ist aktuell auf den Mediatheken irgendwie zu sehen. Man kann sich natürlich dann auch einen schönen Abend machen und irgendwie 7 Jahre in Tibet oder sowas angucken. Heinrich Harrer, dieser Bergsteiger, der mit dem Dalai Lama ja auch herumgereist ist, der kommt auch vor in dieser Doku, also das wird auch thematisiert. Ja, wie gesagt, ich habe sie noch nicht komplett gesehen, aber Leute wollen immer Tipps aus den Mediatheken. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das auch am 1.7. gestartet ist.
Und was Leute auch geschrieben haben, und da haben sie auch ein bisschen recht, und das tut auch uns leid, wir blenden nicht mehr so oft Sprachis ein, haben das so ein bisschen vernachlässigt.
Ja.
Aber irgendwie explodieren auch unsere Podcasts dann plötzlich, weil ich gucke hier auf die Uhr und wir haben auch schon wieder 71 Minuten.
Wir können ja nächste Woche nochmal eine Sprache machen, wenn es passt.
Ja. Und vor allem bringt mal was Kreatives, Leute. Also es bringt ja auch nichts, immer wieder Sprachis einzublenden, wo dann doch immer wieder dasselbe gefragt wird.
Und haltet euch kurz.
Und haltet euch kurz.
Ja. 20 Sekunden.
Und dann
Power.
Kommen sie. Und dann,
Power.
Und dann gibt es das Rebirth der Sprachis. Sprachis Solar System Rebirth.
Sehr gut, mein Padawan.
Kein Problem. Sind es schon 40 Grad in diesem Raum eigentlich? Wir haben noch einen Thermometer. Jonas, guck mal bitte, wie viel Grad exakt jetzt in diesem Moment sind. Jonas steht auf und holt das.
Also, guck mal,
es sind nicht 40. Es sind, sollen wir mal schätzen? Komm, sehen wir mal ein Chatspiel.
Wahrscheinlich irgendwas mit 28.
Wir machen 28? Nee, ich sag 32.
Also, guck mal, ihr kriegt zuerst mal die erste Info.
Siehst du, das ist eine 3 und keine 3.
Nein, die erste Info ist, dass da ist ein Smiley drauf und der ist unglücklich.
Ja. Okay.
So, und dann. Dann schätzt mal die Luftfeuchtigkeit.
Oh Gott, ich bin sowas so schlecht. Keine Ahnung.
Nee, die ist relativ. Ich sag, die ist bei. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, die ist okay. Ich glaube, die ist bei 53%.
Ja?
58.
58?
Oh!
Da steht 60.
Oh, das ist gerade aber gerade hoch.
Okay.
Und wahrscheinlich, wenn ich meinen
Aber da ist sie auf jeden Fall näher. Und ich habe schon die Temperatur gesehen. Es sind 31,6 Grad.
Hey, das geht.
Das geht.
Lass mal noch eine Stunde weiter hier.
Lass uns jetzt abmoderieren. dann können wir uns abkühlen. Nicht mit einem Weihnachtsquiz. Okay.
Wie wäre es, wenn wir ab jetzt unserer Community Namen geben? Also, wenn wir die, keine Ahnung, früher. Also
die Cinema Strikes Bäckchen.
Cinema Strikes Bäckchen? Oder
die Bäckchen.
Wie wäre es mit die Wanderhuren? Na, ihr kleinen Wanderhuren. Das ist ein gutes Wort, ne? Ja, sure. Wenn ihr auf diese geistreichen Podcasts steht, dann folgt uns doch auf Spotify und allen anderen Plattformen. Gebt uns gute Bewertungen. Da freuen wir uns immer darüber. Das ist gut für diesen Podcast und für die weitere Entwicklung dieses Kanals und uns als Personen und vielleicht auch der Filmwelt dadurch. Vielleicht aber auch nicht. Das entscheidet ihr Wanderhuren da draußen. Weltbeste Abmod, die je gemacht wurde. Preis gekrönt.
Sie hört einfach von nicht mir auf.
Und sie hört
einfach nicht auf. Guck mal, wenn wir schon so eine lange Abmord machen, dann kann ich noch kurz sagen, dass wir unser Filmforum-Event ist fast ausverkauft, also zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ist es jetzt schon ausverkauft. Und das Witzige dran oder das Coole für alle, die jetzt zuhören, nur ihr hört das, weil in der YouTube-Abmord haben wir das gar nicht gesagt. Das heißt, ihr habt den anderen was voraus.
Und weißt du, was jetzt auch nochmal kommt? Einfach so random, sinnlos rein. Ja. Nochmal Starts der Woche, den Zwischenfall.
Ach so, ne, ich habe gedacht. The witch that will not hang! The witch that will not hang!
Tschüss, bis zum nächsten Mal!
Starts der Woche.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Alper Turfan, Jonas Ressel, Xenia Popescu. Redaktion: Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt: Patrick Hochnabel. Grafik und Design: David von Steppold. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimmen in den Einspielern: Engelbert von Nordhausen, Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.